Ein technischer Hinweis vorweg, diese Veranstaltung wird sowohl audio- als auch videomäßig erfasst. Wer sich davor scheut, muss jetzt rausgehen, aber ich denke, das ist eher ein allgemeiner Hinweis. In einem Fall geht es, glaube ich, um eine Sendereihe für den WDR, wo die Aufnahmen gemacht werden. Wir haben nicht nur die Örtlichkeiten gewechselt, wir sind ja in der Regel doch eher oben und jetzt haben wir das mal nach unten verlegt, sondern wir haben auch so ein bisschen das Programm und den Ablauf geändert. Warum werden Sie ahnen? Wir haben ein Nicht-Essener hier in der Runde, das passiert auch nicht so oft. Ich fange aber jetzt mal mit den Essenern an, die Sie hier auf dem Podium finden. Von mir aus gesehen ganz links Norbert Kassen, der Präsident des Amtsgerichts Essen. Neben ihm Ahmad Omeirat. Er hat eine Doppelfunktion, wenn man so will. Er ist Gründungsmitglied der libanesischen Familienunion und ist noch Mitglied des Integrationsrates, der am 20. November, glaube ich, neu gewählt wird. Direkt links neben mir Herr Bohmeuer, er ist Mitglied des Verwaltungsvorstandes der Stadt Essen und in dieser Funktion unter anderem auch für Migrationsfragen zuständig. Ganz rechts außen Thomas Hufen, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Essen und sicherlich auch deshalb auf diesem Podium gut vertreten, weil er mal Integrationsbeauftragter der Landesregierung unter Jürgen Rüttgers gewesen ist. Last but not least nehmen wir der eigentliche Auslöser der heutigen Veranstaltung, wenn man so sagen will, Joachim Wagner. Die meisten werden ihn aus seinen Fernsehzeiten noch kennen. Er hat mit seinem Buch Richter ohne Gesetz für eine große öffentliche Diskussion in den letzten Monaten gesorgt. Ich glaube, wirklich keine Zeitung, die ihr Buch nicht besprochen hat. Der Pressespiegel des Verlages ist jedenfalls sehr üblich. Herr Wagner wird uns jetzt ein bisschen in einem Kurzreferat von 10 bis 15 Minuten etwa etwas über sein Buch erzählen, über den Inhalt, ein bisschen vielleicht auch, wo das zustande kommen. Und nachdem wir das getan haben, wollen wir dann sofort in die Diskussion auf dem Podium einsteigen und dann auch relativ früh Sie bitten, mitzudiskutieren. Herr Wagner, sehr gerne.
Ja, zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne nach Essen gekommen, zumal Essen ja ein Schauplatz, einer der drei Schauplätze des Buches ist, neben Berlin. Und ich will jetzt einfach versuchen, dass ein paar Thesen, zusammenfassende Thesen aus dem Buch vorzutragen und leider abrupt nach 15 Minuten abbrechen, wenn Sie darüber werden. Es war das Buch, die Recherche war einmal eine kulturhistorische und rechtshistorische, wahnsinnig interessante Reise in eine fremde Welt. Und zwar das Aufeinanderprallen der deutschen Rechtstradition mit unserem Rechtsstaat, mit all den Grundsätzen und einer jahrtausende alte Tradition der Schlichtung. Diese Schlichtung zwischen Täter und Opfern ist entstanden in vorislamischer Zeit, nämlich in den Stammesgesellschaften, als die Stämme Konflikte untereinander regeln mussten, weil es keinen Staat und keine Polizei gab. Und dann hat der Islam, insbesondere der Koran, viele Brauchtümer aus der Vorzeit aufgenommen und hat die Idee der Schlichtung übernommen. Und was damals auch schon geprägt war, was in vielen Gesetzbüchern, im Codex Hammurabi unter anderem vorkam, nämlich die Möglichkeit, nach Gewalttaten immer auf zwei Art und Weise zu reagieren. Einmal Vergeltung, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie wir es aus der Bibel kennen. Und das Zweite war aber immer die Tatsache, dass, wenn man sich einigt, auch eine Schlichtung mit anschließender finanzieller Kompensation oder damals noch in Naturalien, dass man damit sozusagen die Versöhnung zwischen Täter und auch beibringen konnte. Das waren damals Arbeit auf dem Feld, das waren 10 Schafe, oder aber auch zum Beispiel die Heiratserlaubnis für eine Braut. Damit konnte auch viel besänftigt werden. Das faszinierende, und deshalb gehe ich jetzt zurück auf diese Geschichte, das passiert heute noch. Ich schreibe in meinem Buch einen Fall, wo es zu einer Gewalttat kam, die als versuchter Mord angeklagt worden ist, und dann ist sofort ein Versöhnungsgespräch zwischen Täter und Opferfamilie in Gang gekommen, und ich fasse das kurz, das Ergebnis war, das Opfer erklärte sich bereit, seine erste Aussage vor der Polizei zurückzunehmen, und dafür bekam er die Heiratserlaubnis, um die der Streit ging. Also das, was vor Jahrtausenden schon der Fall war, passiert heute in Berlin-Neukölln. Und das zweite Faszinierende in dieser Begegnung war, dass ich entdeckt habe, dass diese Schlichtung keinesfalls immer nur von lokalen Größen vorgenommen wird, so Kleinstadt oder Stadt, sondern dass aufgrund der internationalen Vernetzung von insbesondere libanesischen Großfamilien teilweise die Schlichter aus den Heimatländern mitwirken. Also es gibt Schlichter, die an Konflikten hier in Deutschland entweder telefonisch eingebunden sind, oder aber ich habe einen Fall geschrieben, wo eben eine Familie überhaupt aus Schweden und eine aus der Trier, einmal eingeflogen, einmal mit dem Zug, sich hier in Essen getroffen haben, um den Konflikt zu lösen. Zweite These, in muslimisch dominierten Einwanderern ist eine Paralleljustiz entstanden, so meine These, mit drei Säulen: Schlichtung, finanzielle Wiedergutmachung und Selbstjustiz. Wichtig ist nun, dass insbesondere in Berlin, aber auch in Bremen, in Essen habe ich da nicht so viele Indizien dafür, dass viele Schlichtungen auch mit Gewalt oder Drohungen mit dem Gewalt begleitet sind, und deshalb sind Schlichtungen auch manchmal oder sogar häufig, wie ein Bremer Anwalt sagt, Machtdiktate der stärkeren und mächtigeren Familie. Die Selbstjustiz tritt auch in Form von Blutrache, Entführung, Geiselnahmen und Gewalt. Und was ganz witzig war in meiner Recherche in Berlin, wird sogar in diesem Milieu der Ausdruck Haftbefehle benutzt. Also wenn zum Beispiel ein Schuldner säumig ist, wird eine Familie, teilweise hat sie einen Haftbefehl ausgestellt, der säumige Schuldner wird dann gesucht, dann manchmal entführt und dann wird dazu gezwungen, das Darlehen zurückzunehmen. Diese Paralleljustiz funktioniert nur, wenn Täter und Opfer aus dem islamischen Kulturkreis kommen. Elemente solcher Verständigungen sind Entschuldigungen, Versöhnungsessen, in erster Linie aber Geld. Nach Erkenntnissen eines Bremer Kriminalbeamten soll es richtige Taxen geben, 10.000 Euro für Stichverletzungen und 30.000 bis 40.000 für schwere Verletzungen. Drittens, Friedensrichter brauchen keine Gerichtsgebäude. Es ist eine Laienjustiz. Schlichter haben keine juristische Ausbildung und sie sind Richter, die ohne Gesetz operieren, in der Tradition der Scharia. Gerechtigkeit wird gesucht in Kulturvereinen, Moscheen, Teestuben, am meisten aber in den Wohnungen von Tätern und Opfern. Streitschlichter sind in der Regel Clanchefs oder Familienälteste. Ihr Einfluss hängt ab von Alter, Rang, Wohlstand und der Macht ihrer Familie. Diese Regulierer arbeiten teils offen und legal, teils im Verborgenen innerhalb krimineller Strukturen. Häufig sind es auch einflussreiche Personen der organisierten Kriminalität. Viertens, wie verbreitet die Schlichtung in der Kulisse von Strafverfahren ist, ist empirisch nicht zu belegen. Es gibt keine Zahlen oder Statistiken. Es ist und wird ein nicht aufzuhellendes Dunkelfeld bleiben. Entschlichtungen können ihre Wirkung nur im Verborgenen entfalten. Es gibt aber wichtige Indizien dafür, dass Schlichtungen in bestimmten Städten und Regionen sehr verbreitet sind. Zum Beispiel sagt der Essener Kriminalhauptkommissar Ralf Menkhorst, ich zitiere: Wir müssen bei jedem Ermittlungsverfahren im muslimischen Milieu davon ausgehen, dass es Absprachen gibt. Zitat Ende. Und die Essener Rechtsanwältin Teile hat bei muslimischen Mandanten, Zitat, noch keinen Fall erlebt, in dem eine Schlichtung nicht versucht wurde. Während das Buch also noch hauptsächlich in Bremen, Berlin und Essen gehandelt. In der Nachfolge der Veröffentlichung haben Journalisten weitere Schlichtungen in München und Hamburg recherchiert. Die Schlichtung fünftens verfolgt im Wesentlichen fünf Ziele. Die Polizei möglichst aus Konflikten herauszuhalten, das Strafmonopol der deutschen Justiz zu unterlaufen, den Rechtsfrieden zwischen Täter und Opfer ohne Strafjustiz herzustellen, wirtschaftliche Interessen zu schützen und Blutrache zu vermeiden. Bei wirtschaftlichen Interessen geht es in erster Linie um Revierkämpfe im Drogen- und Menschenhandel oder aber zum Beispiel, wenn gestritten wird, über Pachtverträge in Restaurants oder Spielhallen. Für Türken sechstens, Araber, Kurden, Aleviten und Jesiden, überall habe ich diese Schlichtung bei diesen verschiedenen Ethnien entdeckt, gibt es zahlreiche Gründe, sich dieser Paralleljustiz anzuvertrauen. Religiöse Gründe, wie die Vorstellung, dass die Scharia Gottes Gesetz ist und damit westlichem Recht überlegen ist. Es gibt kulturelle Gründe, wie die mangelnde Sensibilität der deutschen Polizei und Strafjustiz für islamische Werte, Traditionen und Rechtsvorstellungen. Es gibt intellektuelle Gründe, wie zum Beispiel das fehlende Wissen über deutsche Gesetze, etwa, dass man Strafanzeigen nicht zurücknehmen. Das passiert immer wieder, die Familien einigen sich untereinander und sagen dann, wir wollen die Strafanzeigen zurücknehmen. Das geht bei uns. Und es gibt pragmatische Gründe, Konflikte sind über Streitschlichter schneller und billiger zu lösen, als mit Hilfe von Rechtsanwälten und Gerichten. Siebtens. Wir haben ja hier in Essen ein besonderes und einmaliges Phänomen in der Bundesrepublik, nämlich die Familienunion. Ich finde, dass es ein sehr begrüßenswerter Schritt ist, dass sich ein großer Teil der libanesischen Familien mit einem Hintergrund der Malami-Kurden zusammengeschlossen haben, um Integration, die bisher weitgehend misslungen ist in diesen Kreisen, jetzt intensiv selbst zu fördern. Und sie haben sich das Ziel gesetzt, auch bei der Schlichtung aktiv mitzuwirken, aber es muss ich auch sagen, mitzuwirken nur im präventiven Bereich, also wenn es geht um Familien- und Erbstreitigkeiten zum Beispiel, oder aber auch präventiv, wenn es darum geht, als Feuerwehr brennende Konflikte zu löschen. Sie haben aber viele hohe Hürden überspringen. Zum Beispiel ist bekannt, dass von den 26 Gründungsfamilien in der Familienunion der Berliner Polizei etwa die Hälfte der Familien aus kriminellen Zusammenhängen bekannt ist. Für Deutsche ist es auch schwer nachzuvollziehen, dass sich zum Beispiel zwei Familien hier in Essen mit Gewalt bekämpfen, einzelne Täter oder Tätergruppen, deren Oberhäupter aber in der Familienunion sitzen, die sich gerade zum Ziel gesetzt hat, die Integration zu fördern und bei der Schlichtung im konstruktiven und im rechtsstaatlichen Rahmen, will ich ausdrücklich betonen, mitzuwirken. Dieses Modell der Integration, also sozusagen des Feuerlöschens, finde ich sehr gut und es wird zum Teil zurzeit in Bremen geprüft, ob das hier eventuell in Bremen übertragen werden wird, also dass die Zusammenarbeit von Integrationsbeauftragten, Polizei, Imam und wen noch wir haben vergessen, Imam, Polizei und der Familienunion, die auch eine tragende Rolle dabei spielen. Die deutsche Justiz ist nach meinem Dafürhalten mit dem Problem der islamischen Schattenjustiz bisher überfordert und hat weitgehend versagt und das sei ausdrücklich auch erst. Aber dasselbe passiert in Bremen und Berlin und wir haben zwei Probleme, die nicht gelöst sind. Das erste, die Justiz erkennt ganz selten, dass die Paralleljustiz überhaupt tätig war. Der ehemalige Chef der organisierten Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft in Bremen und jetzige Bundesanwalt Jörn Hauschild schätzt zum Beispiel, dass 90% aller Verfahren mit Tätern und Opfern aus dem muslimischen Kulturkreis, dass da die Schlichtung nicht bekannt war. Worüber wir reden und was bekannt wird, ist nach Einschätzung dieser Leute nur die Spitze des Eisberges. Und wir haben ein großes Problem, wenn diese Schlichtungen in der Kulisse von Strafverfahren stattfinden, dass die Beweislage häufig so gedreht ist, dass wenn keine Sachbeweise da sind, wie DNA-Spuren, Blutspuren, Videoaufnahmen, es sehr, sehr schwer wird, die Taten zu überführen, weil nachdem in der Regel die Täter vor der Polizei unter dem Eindruck der Straftat meistens noch aussagen, ich nenne das immer Schmerz als Wahrheitsdroge, also wenn die Polizei sehr schnell vernimmt, gab man eine weite Beobachtung, dass dann sehr viele Opfer aussagen. Dann passiert aber Folgendes, und das ist wirklich teilweise in den Akten, die ich studiert habe, wirklich zu beobachten, beginnt ein Wettrennen zwischen der Polizei und den Streitschlichtern. Ich habe einen Fall in Berlin, wo drei Streitschlichter, einer war beauftragt und zwei andere haben sich angeboten, im Krankenhaus nach der Tat auftauchten, um sofort das Gespräch zu beginnen. Da ist die Polizei aber zum Beispiel in Berlin auch sehr gewitzt und vernimmt solche Opfer, weil sie weiß um die Aussagebereitschaft und die dann Nachlassende, selbst nachts im Krankenhaus. Jetzt schließe ich den Kreis, weil die 15 Minuten um sind. Das Entscheidende ist jetzt bei diesen Vermittlungsgesprächen, die eben stattfinden im Hintergrund von Strafverfahren, dreht es sich dann darum, dass die Familien übereinkommen, auf der einen Seite in der Regel Geld zu bezahlen, das sind eben diese Taxen, die ich genannt habe, auf der anderen Seite das Opfer sich bereit erklärt, im Verfahren keine konstruktive Rolle mehr zu spielen, nämlich A, behauptet, man kann sich nicht erinnern, B, der schwere Messerstich ist im Augenblick nur noch ein Kratzer, also die Bagatellisierung der Geschichte. Und die dritte, insbesondere in Berlin, benutzte Ausdruckmöglichkeit ist, zu sagen, dass man sich auf ein Auskunftsverweigerungsrecht beruft, und zwar mit folgender Begründung: Niemand ist im deutschen Strafprozess gezwungen, sich selbst zu belasten. So, was dann gemacht wird, ist, mit Hilfe gewitzter Anwälte, die auch eine etwas fragwürdige Rolle spielen, darauf können wir vielleicht in der Diskussion noch eingehen, wird dann gesagt, ich berufe mich jetzt auf den § 155, also das Auskunftsverweigerungsrecht, und gebe damit indirekt zu erkennen, dass ich möglicherweise bei meiner ersten Aussage vor der Polizei nicht die Wahrheit gesagt habe. Und dagegen gibt es bisher nach meinem Eindruck nachher keine wirksame juristische Gegenwehr auf Seiten der Justiz aus tatsächlichen wie aber juristischen Gründen. Damit möchte ich beginnen lassen.
Ja, vielen Dank, Herr Rathmann, nicht nur dafür, dass Sie sich an die 15-Minuten-Regel gehalten haben, sondern auch, weil Sie sehr plastisch beschrieben haben, worum es in dem Buch geht. Ich vermute mal, nicht alle, die heute Abend hier hingekommen sind, haben es gelesen. Ich habe es getan, man muss jetzt mal für 5 Sekunden einen unerlaubten Werbeblock anschieben. Es ist wirklich so, dass man es gut lesen kann, oder schreibt zwar ein Volljurist, wie ich gelernt habe aus Ihrer Vita, aber es ist trotzdem oft formuliert, werden das voll von praktischen Beispielen, was das Lesen erfahrungsgemäß erleichtert. Und ich würde mal versuchen, diesen Trick mit den praktischen Beispielen aufzugreifen und sofort in die Diskussion einzusteigen. Herr Umarat, haben Sie schon mal die Hilfe eines Streitschlichters in Anspruch genommen?
Sehr, sehr liebend gerne. Immer wieder ein Vergnügen. Gestern noch.
Können Sie uns erzählen, wie das funktioniert?
Ja, nach dem islamischen Feiertagsgebet, übrigens Opferfest hat gestern angefangen, in dem Sinne auch gutes, gesegnetes Opferfest allen Feiernden heute hier und Nicht-Feiernden. Ich habe gehört, dass ein Pärchen, das sich gegen den Willen der Eltern mal kennengelernt hat, es irgendwie nach 8 Monaten geschafft hat, doch zusammenzukommen, plötzlich wieder einen kleinen Streit hat. Und der männliche Vertreter arbeitete bei einem Metzger und er war an dem Tag halt nicht gut drauf. Und dieser Metzger, bekannt als Ahlul Khair, das ist das Wort auf Arabisch für die sogenannten Schlichter, also den Namen Schlichter oder Friedensrichter, der ist uns jetzt erst seit der Welle des Buches bekannt, also so wird er nicht genannt. Das sind eigentlich die, die Gutes tun wollen, die, die Gutes erreichen wollen. Er fragte ihn, was los ist, und er erzählte ihm wieder, dass durch den Streit der Eltern wieder es zwischen denen kriselt und ob man nicht jemand mal ein vernünftiges Wort in der Familie sprechen könnte. Er hat ihn angeboten, es auf den Feiertag zu verlegen, weil da die Herzen halt etwas, sowieso etwas fröhlicher sind. Und ist dann mit ihm, mit seinem Schwiegervater, haben wir den Vater besucht und haben einfach nochmal ein bisschen eigentlich eine Entweichung der Herzen gesprochen, sanfte Worte, ehrliche Worte, die dann die Personen, die eigentlich im Streit waren, wieder ein Stück weit aneinander geführt haben. Anschließend, halbe Stunde später, nach einem gemeinsamen Kaffee und etwas Gebäck, wie es dann zu einer feierlichen Stunde gehört, sind wir nach Hause gefahren und wir konnten dann abends noch Anrufe von beiden Parteien empfangen, dass das echt gut getan hat, dass mal einer so ein bisschen was zwischen uns Verborgenes, Gesammeltes angesprochen hat, mit der Garantie halt, es zu akzeptieren, die Wiedergutmachung ein bisschen einzuführen. Das war so meine Erfahrung gestern von dem sogenannten Friedensschlichter Richter.
Okay, das klingt jetzt nicht danach, als wenn dadurch der deutsche Rechtsstaat ins Wanken geraten würde. Ist es immer so schädlich, friedlich, wie Sie es beschrieben haben, oder sehen Sie bei dem System auch aus Ihrer Sicht Risiken und Gefahren?
Nee, es ist eben nicht immer so friedlich. Es gibt auch andere Fälle, da ist sogar staatliche Institutionen sind schon mittendrin. Die erfahren dann auch schon, wie weit die Fronten verhärtet sind. Klar, da ist die Messlatte von A bis Z offen.
Und da gerät dieses System auch an seine Grenzen auch aus Ihrer Sicht?
Ja, jeder Einzelfall ist anders. Jede Geschichte hat andere Facetten, sage ich mal so. Aber im Prinzip, dass dann die Person 3 aus Sicht A und B spricht, die funktioniert. Auch in den schwierigen Fällen.
Herr Kassel, überall klagen die Gerichte über steigende Fallzahlen, wachsende Arbeitsüberlastung. Eigentlich müssen Sie doch von Herzen froh sein, wenn Ihnen Friedensrichter, Streitschlichter oder Imame die Arbeit abnehmen. Was machen die denn anderes als Mediatoren oder Schiedsmänner in unserem Rechtssystem?
Nun ja, sie können natürlich nicht aufgrund der Prozessordnung tätig werden, die unsere Grundlage ist. Und das ist eine wichtige Grundlage und das ist auch für die Beteiligten als Rechtsstaatsgarantie ganz wichtig. Ja, auf diesem Grund, auf diesem Boden werden sie nicht tätig, können sie nicht tätig werden. Sie können im Sinne einer Zusammenführung der Familien handeln, aber, und das, denke ich, hat Herr Waffenmann im Buch auch sehr deutlich gemacht, der Rechtsstaat muss die Garantie geben, dass Strafverfahren bei Ihnen geregelt werden. Mit allen Konsequenzen, die da sind. Das Problem ist, das hat Herr Waffmann gerade auch angesprochen, das ist die Dunkelziffer. Wir wissen natürlich nicht, in welchen Fällen schon Schlichtung stattgefunden hat. Wir können es anhand von Aussageverhalten ahnen, aber feststellen, ganz schwierig. Es gibt Fälle, es gibt auch Urteile, in denen das angesprochen ist und wo Aussageverhalten sich geändert hat und wo auch das Gericht dazu Stellung genommen hat. Aber das sind sehr wenige Fälle. Und wir müssen einfach Bewusstsein schaffen, dass wenn, gerade wenn Aussageverhalten sich ändert, und das ist ja das Entscheidende, das sind die Anhaltspunkte, dass man da möglicherweise auch strafprozessual etwas stärker mal nachguckt. Das auf jeden Fall. Prinzipiell habe ich nichts gegen Schlichtung. Im Gegenteil, die Arbeit der Familienunion ist eine prima Sache. Aber wir haben das rechtsstaatliche Verfahren durchzuführen und das kann uns keiner nehmen. Das darf uns auch keiner nehmen.
Ich habe irgendwo in den Zeitungen das Argument gelesen, ohne dass ich mir das so eigen machen würde, aber ich nenne es einfach mal, warum regt man sich über diese Form der Parallelsuchszentren auf, wenn es doch ein Kirchenrecht gibt, wenn selbst der Deutsche Fußballbund recht nach eigenem Gusto spricht, warum ist da für den Juristen eine Grenze, die man nicht überschreiten kann?
Weil wir es hier mit der Strafjustiz zu tun haben. Wir haben das Strafmonopol des Staates und nur der Staat kann strafen. Und er muss auch und ist verpflichtet dazu, tätig zu werden, die Polizei, die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren. Das, was Sie genannt haben, Herr Thürmann, das sind Vereinsgerichtsbarkeiten. Okay, die können das tun, mit welchem Erfolg auch immer.
Aber zusammen mit der katholischen Kirche, wie man aus den jüngsten Diskussionen weiß, natürlich auch Fälle gegeben, wo sie ein bisschen darüber hinausgegangen sind.
Gut, aber wenn uns, und das ist auch bei uns geschehen, wenn uns Strafverhandlungen bekannt werden, auch im kirchlichen Bereich, dann sind wir auch angegangen worden, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft hat angegangen und wir haben auch, unsere Kollegen haben Urteile gesprochen, ganz klar. Aber das kann den Gerichten nicht genommen werden und das kann auch die beste Schlichtung nicht nehmen.
Herr Mann.
Also ich kann den meisten gar nichts hinzuzufügen. Selbst die sogenannten Schlichter, die sind auf die Gerichte angewiesen. Absolut. Sie haben keine Roben an. Sie haben sogar, also muss man vielleicht mal ein bisschen aus der Praxis erzählen, damit man überhaupt diesen Weg eines Schlichters nachvollziehen kann. Wenn der Schlichter einen Autounfall macht, dann ist er auch auf dem Gutachter sowie auf einen anderen verkehrsspezialisierten Anwalt angewiesen wie jemand anders. Also das ist nur das Prinzip des Schlichters an sich. Wie wird man Schlichter? Wie kommt man dazu? Also es gibt Schlichter, unter denen sind auch schwarze Schafe. Die bilden sich wirklich in Milieus, die sind halt, die kommen aus der kriminellen Szene, die bilden sich in diesen Milieus, aber die sind nicht anerkannt. Zum Beispiel gibt es eine neue Methode der Schlichter, die sagen, die Zukunft muss einfach so sein, dass Schlichter, die Geld verlangen oder sogar dem Opfer sowie dem Täter das Angebot machen, durch Geld es zu regeln, die gelten dann nicht mehr als seriös. Weil man sagt, wenn ein Strafverfahren läuft oder wenn es zur Straftat kommt, dass jetzt zwei aneinander geraten, egal wie es auch kommt, das Verfahren, dass es zu einem Urteil kommt, das soll auf jeden Fall stattfinden. Aber nehmt uns nicht weg, dass wir danach noch versuchen, mit den Parteien eine Wiedergutmachungsstrategie zu führen. Es ist besser, als wenn daraus eine Familienfehde wird, die man dann durch die Stadtteile hinweg dann sieht, wenn mehrere Familienanhänger beider Lager sich, egal wo sie sich auch antreffen, schreiten, dann dazu dann die Sache halt einfach nur noch größer wird, automatisch.
Also, weil ich das in dem Buch von Herrn Wagner, wie ich weiß, gelegentlich etwas anders liest, würde ich Herrn Wagner gerne Gelegenheit geben, das mal aus anderer Sicht darzustellen. Also, was mich jetzt gerade bewundert hat, Sie sagen, die Friedensschlichter, die Streitschlichter sind letztlich auch immer auf die Gerichte angewiesen.
Absolut.
Ist das so?
Naja, also das widerspricht allem, was ich, ich habe ja hier, glaube ich, so ein Ding. Das widerspricht allem, was ich in den letzten Dreivierteljahr recherchiert habe. Also ich weiß nicht auch mal, wie Sie dazu kommen, dass die anderen unseriös sind. Im Koran steht ausdrücklich drin, und das ist auch nicht nur im Koran, es ist auch Brauchtum. Es gab es auch im deutschen Recht bis zur Aufklärung her, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Vergeltung und die Tatsache dann der Versöhnung mit finanziellem Ausgleich oder Ausgleich in Naturalien. Ich kann das überhaupt nicht teilen, dass Sie sagen, dass es unseriös ist. Das steht in Ihrem so heiligsten Buch drin, dass man das so machen kann.
Und das steht in der Bibel auch.
Ja, aber das ist sozusagen glücklicherweise durch die Aufklärung abgelöst worden. Und deshalb haben wir einen Rechtsstaat, bei dem das nicht mehr möglich ist. Ich sage zum Beispiel, diese Schlichtungen finden statt, ohne dass die Tat nachgewiesen ist. Das spielt für die Friedensschlichter keine Rolle und sie finden auch fest statt ohne Schuldfeststellung. So, und jetzt auch, ich möchte, sind zwei Diskutanten haben noch gar nichts gesagt, ja, weil ich einfach, ich will ein paar Beispiele aus der Essener Justiz mal nehmen, weil wir sind hier in Essen und sollten das machen. Es gab zwei Taten, einen Schuss von einer Familie und anderen in den Fuß. Da will ich mal gar nicht. Da ist das erste Verfahren abgelaufen. Da war nicht klar, ob das Opfer aussagen sollte. Da hat eine Richterin in Essen das Verfahren 6 Monate ausgesetzt. Kein Mensch in der Essener Justiz hat mir bisher erklären können, warum es ausgesetzt wird. Und jede Zeitspanne, die vergeht, gibt die Möglichkeit, zwischen den Familien in das Verfahren hineinzugrätschen. Und genau so ist es gekommen in dem Fall. Die Revanchetat war dann so, dass dann die Familie, die verletzt worden war, auf einer Hochzeit, ich weiß nicht, warum Leute mit einem Messer oder einer Pistole auf eine Hochzeit gehen. Aber das passiert nun mal leider. Das passiert leider. So, dann gibt es eine Revanchetat, die ist hart bestraft worden mit 5 Jahren, weil er 2-mal einschlägig vorbestraft wird. Aber das steht glücklicherweise im Urteil drin. Wir müssen aus generalpräventiven Gründen eine harte Strafe verlieren, weil Selbstjustiz in unserem Land nicht anerkannt werden kann. Ich habe einen zweiten Fall, damit das hier nicht so bagatellisiert wird. Wir sind da gerade dabei. Es ist ein Heiratsversprechen abgegeben worden. Dann hat die Frau es hier in Essen gesagt, ich will ihn nicht mehr. Das verstehe ich, weil das Versprechen von den Eltern abgegeben war. Da hat die Frau auch gesagt, die Mutter gesagt, nee, ich will nicht mehr. Was ist dann passiert? 5 Leute sind gekommen, haben dieses Mädchen, was nicht mehr heiraten wollte, entführt, sexuelle Nötigung, die Frage, ob es dann auch noch zu einer Vergewaltigung gekommen ist, ist nicht ausgespart worden. Und das war nichts anderes als Selbstjustiz. Hier wurde ein Heiratsversprechen jenseits unserer Rechtsordnung total mit Gewalt umgesetzt. Also das soll man mal als Fakten und Fälle interessieren. Da kann man hinterher streiten, es gab nachher eine Verständigung vor dem Gericht, aber immerhin ist bemerkenswert, dass alle trotz 2 Tage Entführung, trotz sexueller Nötigung, die mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen sind, das 5-köpfige Kommando, was dieses Mädchen entführt hat. Entschuldigung, jetzt müssten wir über die beiden anderen.
Ja, das machen wir auch gleich, aber vorher wollte ich Herrn Umheimer, der sich missverstanden fühlt, die Gelegenheit geben, dieses vermeintliche Missverständnis aufzuklären.
Also ich habe ja im Vorhinein schon gesagt, dass es schon ganz anständig ist, dass wir hier sitzen und erstmal über das Thema überhaupt sprechen. Weil lange Zeit die Verwaltung der Großfamilien, die Familienunion, eine Gründung der Großfamilien, wie sie geschrieben haben, durch die sitze ich heute hier. Ich hatte mir nie vorher gedacht, dass ich überhaupt mit dem Thema anvertraut werde. Die Familienunion, ein Aufbau der sogenannten Schlichter und sogenannten Fürsprecher der Gruppen, das stimmt. Es ging damals, da kann man später noch eingehen, aber wir haben mich jetzt in einigen Situationen missverstanden. Diese Beispiele, die Sie aufgezählt haben, die stimmen. Und es gibt auch noch Schlimmeres. Aber sie sind Beispiele, Einzelfälle aus vielen Fällen. Dieses Gedankengut, da bewegen wir uns circa um 1900. Der Großteil der lebenden Menschen in Deutschland, der Großfamilie, und das sind vielleicht 50% oder 60%, das sind hier geborene Kinder. Die Mission der Familienunion ist eigentlich gewesen, dieses Gedankengut bloß nicht an die Nachkommen weiterzugeben. Und da ist der Punkt, wo ich mich frage, ob wir, wenn wir dieses Thema so aktualisieren und vor allem so damit Panik machen, ob wir den Menschen überhaupt was Gutes daran tun. Die Mission, die Leute aus diesen archaischen Strukturen zu holen, denn es ist ganz leicht, jemanden da reinzudrehen, meine Damen und Herren. Es ist aber ganz schwer, und das können die Leute auch hier oben, selbst Sie, auch Herr Wagner, bestätigen. Wenn die Gardine einmal zu ist zwischen den Kulturen und den hier lebenden Menschen, die Großfamilien, die jetzt gerade wirklich im Gespräch sind, dann ist es nicht nützlich. Ich nutze dieses Buch und das, was sie in 6 Monaten kennengelernt hat von der Gruppe, gegen meine 27-jährige Zwei-Welten-Teilung in der heutigen Gesellschaft und in meiner herrschenden Gesellschaft. Ich bin einer von den Großfamilien, das ist auch gut so. Wir haben über manche Themen gesprochen, wenn die Namen, die jetzt häufig vorkommen, in Büchern oder in den Medien auftauchen. Ob das dann alle Familienmitglieder so sind, da bin ich nicht der Einzige in diesem Raum, der das bestätigt. Ganz im Gegenteil. Die Pauschalisierung und Deklusierung muss Stück für Stück aufhören. Realisten sind jetzt gefragt. Das Buch hat eine Diskussion ausgestoßen, die ich finde, zu Recht. Das, was wirklich an Seiten der Paralleljustiz passiert oder wenn Paralleljustiz entsteht, muss schnellstmöglich aufgelöst werden. Das ist nämlich gar nicht der Integration dienlich. Wir sind auf die Justiz angewiesen. Wie es einzelne Fälle auf, oder Menschen, die versuchen, eine Paralleljustiz aufzubauen, bitte, die muss man zur Rechenschaft schuldig. Und wer da Sachdienliches hat, die Gerichte in Deutschland sind zwar überlastet, aber über solche Inhalte sind wir gerne erfreut. Ich muss da in dem Augenblick auch die Gerichte vielleicht entlasten. Ich kenne Personen, Jugendliche, die in Essen oder in Nordrhein-Westfalen, in ganz Deutschland, die Vernetzung ist jetzt mittlerweile bekannt, die Familienunion und Institutionen hier in Essen haben es Gott sei Dank erkannt, dass man daraus Positives erschlagen kann, aus diesem humanitären Netzwerk. Ich bin auch froh, dass die Essener Politik vielleicht in den ersten 2 Jahren Rücksicht genommen hat, es vielleicht mit einem offenen und einem zuen Auge beobachtet hat. Es gab Vorfälle, die können wir heute ruhig ansprechen, während der WM. Herr Kufen und die CDU-Fraktion haben damals Ordner nicht für gut gehießen, die Polizei in Essen-Mitte auch nicht, wir mittlerweile auch nicht mehr. Wenn wir heute die Fotos auf der Website sehen, lachen wir selber darüber. Aber es war das erste Mal, wo libanesische Eltern, denen man ja immer vorwirft, sie kümmern sich nicht so, wie es man eigentlich für seine Kinder kommen soll, selber sehen sollten. Wer sind denn die, die sich gerade, oder Auswüchse, die in der Stadt, so wurde es beschrieben in der örtlichen Presse, wer sind die Personen? Und das sollten die Eltern damals auch sehen.
Okay, ich hoffe, das Missverständnis ist aus Ihrer Sicht jetzt aufgeklärt. Und ich habe die Chance, noch zwei Fragen. Dann können wir auch mal aufgreifen. Ich würde nur gerne das Thema ein bisschen weiter drehen. Ich habe Herrn Kufen vorhin nicht nur als den Fraktionsvorsitzenden der CDU hier vorgestellt, sondern auch als den Zug- und Integrationsbeauftragten. Mir ist so bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung durch den Kopf gegangen, Herr Kufen. Ist dieses Thema eigentlich damals zu Ihren aktiven Zeiten in Düsseldorf überhaupt auf der Tagesordnung gewesen oder ist Herr Wagner der Erste, der das entdeckt hat?
Also in meinem Tätigkeitsbereich Integrationsbereich hat es keine Rolle gespielt, ich kann es aber erklären, weil wir in der Landesregierung ganz klare Absprache hatten, nämlich dass Integration für diejenigen gilt, die dauerhaft und rechtmäßig ihr Leben haben und ihren Aufenthaltstitel besitzen. Über einen Großteil derjenigen, die wir hier sprechen, finden sich in einem anderen rechtlichen Status. Insofern ist dieses Klientel sozusagen beim Innenministerium als Kundschaft geführt worden, wenn wir das mal ganz salopp sagen, während wir sozusagen einen anderen Auftrag hatten. Herr Wagner hat ja nicht nur das Buch geschrieben, sondern auch in einer Ausführung rasch deutlich gemacht, es gibt eigentlich keine wissenschaftliche Studien über diesen Bereich. Es gibt einige Anfänge, wie hat sich Scharia auf das deutsche Rechtssystem ausgewirkt und auch sozusagen da auch Anleihen gibt bei der Urteilsbegründung, da gibt es so im Schrifttum einige Bereiche, aber die Auswirkungen von islamischen Friedensrichtern, ich bleibe mal bei dem Terminus, auf Schlichtungsverfahren oder auf Gerichtsverfahren, das ist bisher nicht untersucht, gibt es keine wissenschaftliche Studie, zumindest nicht in Deutschland, es gibt wohl hoffentlich in Frankreich und Belgien da einige Ansätze und insbesondere kannten wir bisher auch in Essen, auch mit durchaus positivem Erfolg, Schlichtungsverfahren im Bereich von Ehe- und Familienstreitigkeiten. Und da gibt es sozusagen viele, viele positive Beispiele. Und insofern ist das mit dem gebrochenen Herzen und dem Metzger als Schlichter sicherlich ein Beispiel, was ein gutes Ende genommen hat. Aber deshalb sitzen wir nicht zusammen hier, weil wir hier gebrochene Herzen beim Metzger schlichten wollten. Sondern hier geht es darum, dass Herr Wagner, und das nehme ich sehr ernst, und deshalb fand ich auch, dass wir in Essen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen dürfen. wo wir übrigens auch als Politik bisher gar keine Antwort drauf gegeben haben, in unser Konzept, was auch in Ihrem Buch hochgelobt wird, auch Herr Beigeordnete, der deutlich rausgekehrt hat, Chancen bieten, Grenzen setzen, an dem wir seit 2007, 2008 gearbeitet haben als Auftrag, hört ja bei der Gruppe der unter 18-Jährigen auf. Also alle, die über 18 sind, erfassen wir gar nicht mit unserem Konzept. Und Straftaten, die begangen werden, spielen auch keine Rolle in dem Zusammenhang, auch Prävention und Repression. Insofern finde ich das schon bemerkenswert, wenn ein promovierter Jurist, wie Herr Wagner, ein solches Buch schreibt, was in Essen spielt, dann muss das die Politik beschäftigen. Und wir müssen sozusagen auch uns nachdenklich machen, warum wir das bisher so nicht wahrgenommen haben. Und damit da sozusagen auch gar kein Zweifel entsteht, wo wir als Politik auch eine klare Ansage machen müssen, unabhängig davon, welcher Parteigrenze. Wer insbesondere im Strafverfahren, wer Opfer oder Zeuge ist und vor Gericht falsch aussagt, der macht sich strafbar. Wer Straftaten ablenkt auf andere, weil er plötzlich meint, es war nicht mehr Herr X, es war jetzt Herr Y, der macht sich strafbar. Und wer dazu beiträgt, dass ein Strafverfahren nicht aufgeklärt wird, nicht angezeigt wird oder zur Verurteilung kommt, als Friedensrichter macht sich strafbar. Und das wünsche ich mir ganz entschieden, auch von jedem Einzelnen der Familienunion, von jedem Einzelnen, der im Bereich tätig ist, darauf hinzuweisen, dass das ein Bereich ist, wo nicht sozusagen nur eine Frage ist vom gebrochenen Herzen, sondern insbesondere wenn es um Straftaten geht, dass jemand, der zur Vereitlung einer Straftat und zur Aufklärung der Straftat beiträgt, sich selber strafbar macht. Und das muss deutlicher gemacht werden, auch von der Politik.
Seit 20 Jahren, dass das erste Mal das gefragt wurde.
Und klare Rückendeckung da auch für Polizei, auch für Justiz. Und ich finde, mich macht das sehr nachdenklich, das Beispiel, was Herr Wagner angesprochen hat, dass eine Richter sozusagen die Akten mal 6 Wochen oder 6 Monate zulässt, bis man sich irgendwie intern geeinigt hat. Das ist ja sozusagen das Unausgesprochene, was wir in vielen, vielen integrationspolitischen Diskussionen haben. Naja, dass es vielleicht doch irgendwie unterschiedliche Rechtssysteme gibt und das mit Gutwill und Gutheißen der Gerichte. Und das darf nicht sein, weil dann können wir alle einzelnen integrationspolitischen Maßnahmen in Essen einpacken, wenn der Eindruck entsteht, da gibt es unterschiedliches Recht bei unterschiedlichen Personen. Und deshalb ganz klar, rote Linie ziehen, die darf nicht überschritten werden.
Noch relativ entspannt hier. Vielleicht auch deshalb, weil die Stadtverwaltung ja in dem Bund von Herrn Wagner vergleichsweise gut wegkommt. Das Essener Modell wird an einigen Stellen gelobt, genauso wie die Rolle von Imam Rashid hier in Essen von ihm durchaus anerkannt wird, Herr Wagner, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt hat Herr Kufen gerade gesagt, also die Politik hat auf dieses Thema bislang noch gar nicht so richtig reagiert. Die Stadtverwaltung hat in gewisser Form mit dem Essener Modell schon darauf reagiert. Muss es da nächste Schritte geben oder kann man sich jetzt entspannt zurücklehnen?
Also wenn ich einen entspannten Eindruck mache, dann trübt das, glaube ich. Mich hat die Lektüre des Buches ungemein interessiert. Ich fand das sehr lehrreich. Ich fand sehr lehrreich auch die Hinweise auf die Tradition und auch die religiösen und kulturellen Zusammenhänge. Sachen wie Bibel noch als Kulturdezernent. Was ich schade fand, ist, dass der Titel ein wenig reißerisch ist, aber braucht man wahrscheinlich heute, dass so den Eindruck macht, wie es mit dem Kurdistan oder die gesetzlosen Western, was kennt man so alles. Das fand ich ein bisschen schade. Wird dem Buch nicht gerecht. Ich gehe mal davon aus, dass wird eine Idee des Verlags gewesen sein. Ich sage jetzt mal, wir haben gute Erfahrungen mit dem Essener Modell gemacht. Natürlich sind wir noch lange nicht am Ende und wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, aber dass wir in Essen einen rechtsfreien Raum haben, wie wir das hier und da mit den einen oder anderen Schatten haben lesen können, dem kann ich zumindest nach auch heutigen Gesprächen mit der Polizei entgegentreten. Es hat aber diese Fälle gegeben und beispielsweise den Fall, den Herr Wagner gerade angesprochen hat, war nämlich hinterher auch so dramatisch, dass beispielsweise die beiden Kontrahenten bzw. deren Familien feststellten, das Urteil für den einen war aber ungerechter gegenüber dem Urteil für den anderen. Der eine kriegte, glaube ich, 6 Jahre und der andere, weiß ich nicht, kann
9 Monate. Bitte? 9 Monate mit Bewährung.
9 Monate mit Bewährung. Und durch eine, und dann bin ich schon bei meinem ersten Schritt, den wir in Essen vollziehen. Es gab sofort eine Nachricht an unsere Verwaltung, die dann tätig geworden ist
und um weitere Eskalationen zu verhindern, dann versucht hat zu vermitteln und dort zu sagen, Leute, das also zu erklären, das wollte. Ich glaube, das ist eine der Erfolge, die wir haben, dass wir sofort einschreiten und tätig werden können. Eine zweite erfolgreiche Maßnahme ist, dass wir behördenübergreifend Informationen herstellen und dann natürlich auch ja, Instrumentarien entwickeln können, eben vom sozialarbeiterischen Gespräch durch den allgemeinen sozialen Dienst bis zur Polizei und zu natürlich zu strafrechtlichen Verfolgungen, wenn man so will. Die werden in dieser gesamten Situation in einem konzertierten Gespräch werden sie besprochen und auch abgesprochen. Ich glaube, das ist darin ein zweiter Erfolgsfaktor für das, was wir gemacht haben. Und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt nur meine Geräte sind, das sind ja schließlich Prozesse jetzt von fast 15 Jahren, die da im Gang sind. Aber diese beiden, Kommunikation innerhalb der Verwaltung und Behörden übergreifend, als aber auch Sofortmaßnahmen, ist, glaube ich, sind zwei ganz, ganz wichtige Schritte für den Erfolg. Und einen dritten vielleicht noch dazu. Es ist auch wichtig, dass wir vertrauensbildende Maßnahmen entwickeln. Wir arbeiten in diesem Zusammenhang beispielsweise in Kattenberg, als auch in Altenessen und auch Altendorf mit der Familienunion zusammen und haben, ich darf zum Beispiel ein Stadterfest in Altenessen erwähnen, auch dort mit der Familienunion neben dem Autoscooter, wo dann Jugendliche sind, mit der Familienunion gemeinsam ein Café aufgemacht und dieses Café war dann auch besetzt, sowohl von Vätern aus der Familienunion als auch Sozialarbeiter und Polizeistreife, sodass da also nichts passiert ist. Diese Zusammenarbeit ist, glaube ich, wichtig, denn die Problematik, Herr Wagner, in Ihrem Buch, die Sie da direkt auch ansprechen, liegt ja vor allen Dingen daran, dass wir das Gefühl haben, nicht zivilrechtlich unseren Rechtsstaat zu unterlaufen, sondern insbesondere strafrechtlich. Und damit gleichzeitig auch sowas schaffen wie ein Schutzschild durch die Tradition, ein Schutzschild auch bei organisierter Kriminalität zu verfolgen. Da bin ich ziemlich klar, wir dürfen die Regeln, die wir uns gegeben haben, damit unser Sozial- und unser Gemeinwesen funktioniert, nicht unterlaufen und es gehört sich auch nicht, dass da Parallelstrukturen entstehen. Möglicherweise kann man aber natürlich von dem System schlichter, und ich habe das am 24.10. auch in der Zeitung auch mal gelesen, die Moderatoren nennen wir die, natürlich kann man da möglicherweise lernen, aber eins muss klar sein, es geht nicht, dass wir unsere Strafgerichtsbarkeit, unser Strafrecht, unsere Regeln, die wir uns gegeben haben, unterlaufen lassen oder da Parallelstrukturen entstehen, die dann sogar verhindern, dass wir diese Dinge um- bzw. auch durchsetzen können.
Ich wollte versuchen, dass wir sozusagen nochmal konzentrierter aufs Thema kommen. Um mal zwei Dinge auszuklammern. Die Integrationsanstrengungen und Essen sind eindeutig positiv zu bewerten, sozusagen, was man als oberflächlich von außen sehen kann. Das ist die eine Geschichte. Die zweite, es geht nur um das Strafrecht. Um das mal deutlich zu machen, wir haben gerade im letzten Jahr ein Mediationsgesetz erlassen, das die Schlichtung institutionalisiert für alle Rechtsbereiche mit Ausnahme des Strafrechts, um das mal klarzustellen. Worum geht es mir? Mir geht es sozusagen um ein Gebiet, was in den traditionellen Integrationspolitiken bisher nicht angesprochen ist. Es geht nämlich darum, dass in dem Verhalten ein ausgesprochenes Misstrauen bis Ablehnung unserer rechtsstaatlichen Verfahren zum Ausdruck kommt. So, das ist die eine Geschichte, das man auf den Punkt bringt. Und die wahren Verantwortlichen für das, was ich beschreibe, sind nicht Sie, Herr Wohmeier, sondern es dreht sich darum, das sind die Verantwortlichen in der Justiz auf der einen Seite. Meine These ist, dass dieses eben als Problem überhaupt noch nicht erkannt ist. Und dafür gibt es genug Zeugen aus der Praxis. Und es gibt vor allen Dingen, habe ich noch nie beobachtet, wie können wir mit den einzelnen Geschichten systematisch umgehen. Ich habe keinen einzigen Fall erlebt, in den wirklich ja monatelangen Recherchen, wo ein Streitschlichter wegen Strafvereitelung verfolgt worden ist, also intensiv verfolgt worden ist. Das muss man zumindest sagen. Ich habe in Berlin jetzt einen Fall, wo ich die Akten alle kenne, wo der Verdacht einer Strafvereitelung geradezu offensichtlich ist, auf die Stirn geschrieben ist, wie wir Juristen sagen. Aber es passiert nichts. Ich habe vor 4 Wochen die Staatsanwaltschaft gefragt, haben Sie was eingeleitet und wenn ja, wenn nein, warum nicht? Ich kriege keine Antwort aus der Justiz. Also, es gibt keine Sensibilität und das Zweite ist die Tatsache, dass es sehr schwer ist, wenn sozusagen die Beweisaussagen, die Aussagen der Zeugen abgesprochen sind, muss die Justiz kämpfen. Es muss träge Routine, und sie haben großen Erledigungsdruck in der Justiz, ersetzt werden, wie ich nenne, durch Ehrgeiz, Fleiß und Kampfeswille. Wir haben den Verfassungsgrundsatz der wehrhaften Demokratie. Wir brauchen den wehrhaften Rechtsstaat. Das ist der Punkt zur Justizverwaltung. Ein Satz nur, das geht jetzt ganz schnell. Wir haben Sonntagsreden von der Bundeskanzlerin, dem Bundespräsidenten. Hier gilt nur das Grundgesetz und nicht die Scharia. Das Traurige an meinem Buch, was jetzt 2 Monate auf dem Markt ist, es gibt keinen einzigen Politiker, der dieses Buch überhaupt aufgegriffen hat. Keinen einzigen Politiker. Und noch eine zweite interessante Beobachtung. Es gibt keinen islamischen Verband, der zu diesen ja doch teilweise harten Vorwürfen öffentlich Stellung bezogen hat. Warum nicht?
Die Zeiten, Sarah, Sie sind vorbei, Herr Wagner.
Also, was ist mit der Unverschämtheit?
Moment.
Also, mit der Theorie.
Nico, bleib auch zu Wort, ich hoffe, den Anwalt davor. Ich würde jetzt ganz gern Herrn Kassen Gelegenheit geben, ein bisschen auf das zu reagieren, was Herr Wagner gerade gesagt hat und was ja auch in dem Buch zum Teil sehr drastisch formuliert ist, nämlich die Rolle der Essener Justiz. Der wird in einem Fall Hasenherzigkeit vorgeworfen, weil ein Prozess, der nie verschoben worden ist, weil die Richterin Angst hatte, dass die Sicherheit des Prozessablaufes nicht gewährleistet sein könnte. Das andere Beispiel, dass eine Akte mal für 6 Monate zugeklappt wird, weil man noch weitere Informationen meint zu brauchen. Also unterm Strich steht der Vorwurf auch an die Essener Justiz, das gilt für Berlin und Bremen, glaube ich, andersweise auch. Aber aus der Essener Warte betrachtet fand ich das schon sehr deutlich, was Herr Wagner eben da im Stammbuch geschrieben hat, nämlich ich übertreibe jetzt mal journalistisch ein bisschen, die gesamte Essener Justiz, auch im Amtsgericht, macht sich wahnsinnig in die Hose. Ist das so?
Mit von der Testung ist schon. Das sind sicher Einzelfälle, die Herr Wagner aufgegriffen hat und die aus welchen Gründen auch immer so laufen. Ich kann dazu nicht sagen, warum jetzt die 6 Monate. Warum der Richter, die Richterin das konnte, sicher nicht, das war auch nicht einfach mal, um eine außergerichtliche Schweigepflichtung beizulegen. Das sicher nicht. Sonst ist richtig, man muss wach sein für die Problematik, die beschrieben worden ist. Das ist überhaupt keine Frage. Man muss sehen, dass wenn, das ist ja immer dann, wenn muslimische Familien als Zeuge eine klare Rolle spielen, dass da, wenn sich auch vor allen Dingen, was ich vorhin sagte, das Aussageverhalten von Zeugen ändert, dass man dann nachguckt, keine Frage. Und ich muss schon zurückweisen, dass die Essener Justiz hasenherzig ist, das sicher nicht. Da lege ich für meine strafrechtlichen Kollegen auch die Hand ins Feuer. Da ist keiner, der das hasenherzig annimmt, wenn Anhaltspunkte da sind. Natürlich, dass der ein oder andere mal vielleicht die Arbeit etwas länger macht, will ich nicht ausschließen, aber prinzipiell gilt das nicht.
Ich würde an Sie gerne noch mal die Frage weiterreichen, die ich vorhin auf meinen Kuchen gestellt habe. Ist das Thema denn tatsächlich erst jetzt bei Ihnen angekommen? Also wenn man das Buch von Herrn Wagner liest, hat man ja, das ist ja eine Entwicklung, die nicht vorgestern eingesetzt hat.
Ja, das sind Wärmeentscheidungen, wo auch Gerichte in der Urteilsbegründung auf die Problematik schon hingewiesen haben. Das ist kein Problem, das erst seit gestern da ist. Sicher nicht. Nur vielleicht mit der Schärfe, wie es jetzt durch die Diskussion dargestellt wird, hat man möglicherweise noch nicht erlebt, dass überhaupt ein Bewusstsein dafür da ist, dass hinter einem solchen Prozess noch was anderes abläuft, dass in einem Bereich, der kaum zu fassen ist. Aber ich sage es nochmal, Herr Wachmann hat das sehr deutlich gemacht, wir haben eine dunkle Situation. Wir wissen in der Regel nicht, was hinter den Familien steckt. Das wird uns auch nicht mitgeteilt. Das wird auch der Staatsanwaltschaft, für die ich hier nicht sprechen kann, auch nicht mitgeteilt. Natürlich, wenn so ein Beispiel da ist, das Herr Wachmann gerade gebracht hat, dass ein Streitstich war, dass sich da Anhaltspunkte für eine strafbare Amtung ergeben, muss die Staatsanwaltschaft schon einstellen. Aber uns wird dann nicht getan, kann ich natürlich auch nicht. Aber es ist, ich sag mal so, ein relativ neues Problem. Also das Bewusstsein ist erst in letzter Zeit deutlicher.
Können Sie denn aus Ihrer Warte bestätigen, was Herr Wagner in dem einen oder anderen Fall andeutet, dass auch mittlerweile Anwälte, Richter und Staatsanwälte unter Druck gesetzt werden von Seiten der Beklagten oder der Verdächtigen?
Der Angeklagten,
ja. Fälle, die Sie kennen?
Fälle in der Art, nicht, dass Richter unter Druck gesetzt werden. Das, was in solchen Fällen möglicherweise passiert, ist eine Konfliktverteidigung, dass eine Verteidigung ausgereizt wird, bis an Grenzen der Strafprozessordnung. Aber dass ein Unterdrucksetzen da erfolgt ist, das können wir nicht feststellen. Herr Wagner hat ja einige Beispiele von Anwälten geschrieben in dem Buch, auch mit Namensnennung. Das wird dann wohl so sein.
Okay, danke schön. Ich würde jetzt hier gerne mal einen Schnitt machen und würde Sie als Publikum bitten, sich in die Diskussion einzumischen. Ich fange ja vorne gleich mal an, bitte.
Ich hätte eine Frage.
Geben Sie am besten ans Mikro, da kann man Sie nämlich besser verstehen.
Das ist jeder. Herr Wagner, ich hätte eine Frage an Sie. Und zwar würden Sie sagen, dass der Islam im Kontext das Hauptproblem des Versagens der Integrationspolitik in Deutschland ist, in diesem Fall zumindest auf ersten Blick. Würden Sie sagen, dass da ein religiöses Problem eher vorliegt oder eher ein Problem, was sich auf den Bezug auf die Kultur oder auf die Vergangenheit bezieht?
Also ich habe in meinem Buch immer den Ausdruck religiös-kulturelle Werte oder religiös-kulturelle Traditionen benutzt, weil meine feste Überzeugung ist, dass es eine klare Abgrenzung zwischen dem, was religiös bestimmt ist und dem, was Brauchtum oder Kultur ist, nicht möglich ist. Insbesondere ist es ja so, dass der Koran in vielerlei Hinsicht ausgelegt wird. Es ist ja keine eindeutige Schrift in einer solchen Geschichte. Mir ist es auch nicht wichtig, ob das jetzt eine überwiegend religiöse Wurzel ist oder Brauchtum ist. Ich habe den Eindruck, wenn ich das sozusagen von den Streitschlichtern eher sehe, dass der religiöse Hintergrund teilweise ein bisschen verloren gegangen ist, dass es einfach darum geht, wir regeln die Sache unter uns. Das ist der entscheidende Satz. Unabhängigkeit von so. Und das ist gewachsen. Das ist ja heute so, ist in der Türkei, schreibe ich in meinem Buch, gibt es auch einen Metzger, der, weiß nicht, was zufälliger ist, der ist von der Zeitung vorgeschlagen worden, weil er in einer bestimmten Zeit x 356 Fälle geschlichtet hat. Und in Ländern wie der Türkei, in Pakistan ist der Schlichter eine anerkannte erste Instanz neben der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ja, also da ist es sozusagen Teil der Geschichte. Und das hat sich hier, das ist erhalten hier. Wir stellen nur fest, es lebt hier weiter. Zwei der Streitschlichter, Abdul Ali Khan, der Vorsitzende, ist schon als Streitschlichter in seiner Heimat tätig gewesen. Ein anderer, der ist schon der Urgroßvater. Also ich glaube, um auf Ihre Antwort zu kommen, es hat Wurzeln in der Religion, aber Wurzeln genauso im Brauchtum und der Kultur.
Die zweite Frage war gleich das Wort.
Also erst einmal danke, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Gut, Kirsten Heising hat ja auch schon einiges geschrieben und das ist auch gut so, dass das endlich mal thematisiert wird. Sie haben im Grunde die Prozesse beschrieben. Aber wenn wir hier sind, müssen wir natürlich auch dahinter gucken. Um was geht es eigentlich? Das haben Sie ja auch angesprochen. Es geht um kriminelles Verhalten, kriminelles Milieu. Und das kann man nicht verharmlosen, indem man sagt, Streitschlichter. Streitschlichter, das ist in einem Land bei allen möglichen Fällen. Hier geht es aber um Kriminalität. Und die Organisationen, von denen wir hier reden, und die Sie auch repräsentieren, das ist eben nach unserem allgemeinüblichen Vorstellen eine kriminelle Organisation von Gangstern. Wie El Capone, der hier auftritt, schönes Wetter macht, aber eigentlich, wir wissen ja, was da wirklich gemacht wurde, es sind ganz klare, brutalste Verbrechen, die da stehen. Das haben wir auch im politischen Bereich. Die Grauen Wölfe machen genau das Gleiche. Die machen Drogenhandel, die machen Mord, Erpressung. Millie Görrisch macht das mit der religiösen Schiene. Überall geht es um kriminelle Verbrechen. Es geht nicht um harmlose Nachbarschaftskonflikte. Das muss einmal ganz klar gesagt werden. Und dann, Herr Kufen, möchte ich mal wissen, was ist es, was Sie wirklich tun? Nämlich einfach zu sagen, wir beschäftigen uns damit, das können wir dann auch 100 Jahre machen, dann lebt keiner mehr in diesem Raum, dann können wir es auch sein lassen. Wenn, dann muss man jetzt handeln, die Kriminalität aufdecken. Herr Wagner, ich habe richtig verstanden, in Bremen gibt es eine Polizeidienststelle, die hat das mal ganz genau analysiert und dann war Handeln möglich. Also, die Polizei muss handeln und nicht alles bagatellisieren. Statistiken müssen erhoben werden. Und wenn das alles nicht reicht, dann muss man mal anfangen, darüber nachzudenken, warum haben diese Leute zum Teil sogar einen deutschen Pass? Also, sofort all den deutschen Pass wegnehmen. Das nächste. Das muss sofort passieren. Das nächste.
Können Sie das versuchen, in der Frage zu
fassen? Die drei Punkte. Erst einmal, deutscher Pass sofort wegnehmen. Zweitens. Das muss sofort passieren. Alles muss getan werden, damit dieser humanitäre Rechtsstaat erhalten bleibt. Und das Zweite ist, die Geldzahlungen, Herr Wagner hat das ja ganz genau, und Kirsten Heising hat das auch ganz genau beschrieben, die Geldzahlungen, horrende Summen, die der Deutsche zahlt, an diese Kriminellen bezahlt, sofort einstellen. Das Nächste ist, wenn wir wissen, es handelt sich um Kriminelle, ausweisen in die Heimat, Herr Wagner hat das genau beschrieben, Sie kommen ursprünglich aus der Türkei, also sofort ausweisen. Also nicht drum herum reden, Herr Kufen. Sagen Sie jetzt, tun Sie das, oder wir können in 100 Jahren drüber reden.
Da warten noch weitere Wortmelder. Ich würde sagen, wir sammeln ein paar Fragen und dann machen wir es im Block auf dem Zivilfall. Ich glaube, wir vorne in der dritten Reihe, der Herr Arthur.
Kann ich da gerade ein Mikro haben? Geht mal einmal rum. Dann können Sie das
direkt erklären. Ich bin Moslem, aber komme aus Indonesien. Was mich stört an dem Titel des Buches, deswegen habe ich gar nicht gelesen, habe keine Lust mehr. Das ist islamische Justiz. Geschrieben wird. Sie haben vorhin mehrere Male das Wort benutzt, oder den Satz benutzt, muslimischer Kulturkreis. Das ist richtig. Ja. Islamische Justiz. Können Sie mir zeigen, wo es im Koran steht? Nein, steht gar nicht. Es gibt mehrere Übersetzungen. Islamische Kulturkreise, ja, stimmt. Sprich Libanon, Türkei oder was weiß ich, Indonesien nicht, überhaupt nicht. Wir sind Moslem. 80% von 260 Millionen sind Moslem. Schwesterverfahren, ja. Aber Kriminalität, sowohl vom Staat als auch von der Dorfgemeinde, wurde verfolgt. Also bitte, und ich hoffe, dass wir in dem Raum hier gemeinsames Verständnis haben. Islamische Kulturkreise, das ist richtig. Warum? Es gibt mehrere Studien. Aber islamische Justiz, Paralleljustiz, gibt es nicht. Es gibt Verwirklichung, Wünsche, was man auf arabisches Wort Scharia nennt. Das ist kein Gesetz. Das ist Verwirklichung der Geschichte was während der Entwicklung des Islam 23 Jahre lang Entwicklung des Islam versucht man denn zu verwirklichen. Es gibt aber nichts Schriftliches darüber. Deswegen, ich habe nur eine Hoffnung, ich habe keine Frage, ich habe nur eine Hoffnung, dass wir mal ein bisschen unterscheiden können. Das hat mit der Islam-Religion gar nichts zu tun. Das hat mit den Kreisen der Menschen, die sich als Muslim bekennen. Deswegen kenne ich das in Ost-Indonesien. Dankeschön.
Kommen wir eben zu mir, hier nach vorne.
Ja, vielen Dank, das ist einfach. Ja, Herr Wagner, ich bin erstmal so weit froh, dass Sie uns auf den Deckel gekriegt haben, nämlich auf den Buchdeckel. Das ist das Einzige, was mich an dem Buch gestört hat. Ich finde, ansonsten ist das ganz seriös recherchiert, zumindest was das für die Essener Fächer bedeutet. Das ist, glaube ich, ein bisschen in der Diskussion vermischt und wo wir alle hier eine große Sorge drum haben. Das ist das, was wir hier im Rahmen der organisierten Kriminalität diskutieren, vermischen mit tatsächlichen Integrationsbemühungen in den Stadtteilen. Wir haben im Übrigen schon ein bisschen längere Erfahrung als Sie mit libanesischen Migranten-Selbstorganisationen, nicht nur mit der Familienunion. Die Familienunion hat sich ja in Essen gegründet im Jahr 2008, aufgrund der positiven Erfahrungen, die wir haben. Wir arbeiten aber circa seit Anfang der 90er Jahre mit libanesischen Akteuren in den Stadtteilen zusammen. Und ich weiß, dass die ersten Aktionen, die uns da zusammengeführt haben, beispielsweise der mangelnde Kindergartenbesuch von libanesischen Kindern im Bezirk 6 war. Da haben wir Anfang der 90er Jahre Dutzende von Hausbesuchen durchgeführt bei libanesischen Familien mit ehrenamtlichen libanesischen Menschen aus dieser Gemeinde.
Entschuldigung, dabei können Sie kurz erläutern, wen Sie mit wir meinen, wenn Sie wir sagen?
Dann wird es gleich ein bisschen deutlicher. Das ist mein Modell, Thomas Rüth von der Arbeiterwohlfahrt. Er arbeitet seit einigen Jahren in diesem Stadtteil. Das hat im Übrigen im Bezirk 6 dazu geführt, dass mittlerweile alle libanesischen Kinder einen Kindergartenplatz haben. Im Gegensatz beispielsweise zu Familien der deutschen Unterschicht. Was ich damit sagen will, ist, dass wir diese Diskussion hier deutlich voneinander trennen. Ich glaube, Sie haben das auch in dem Buch beschrieben. Das wird in der Diskussion aber nicht so ganz deutlich. Es ist, glaube ich, ein hohes ehrenamtliches Engagement, wenn sich Mitglieder der Familienunion 3 Tage lang bis in die Nacht hinein mit auf ein Stadtteilfest setzen und gemeinsam dafür Ruhe sorgen, Jugendliche ansprechen, die aggressiv auftreten, dann hat das nichts damit zu tun, was Sie da beschreiben. Ich glaube, Kniescheiben werden auch in anderen kriminellen Milieus zertrümmert. Bei der Mafia, bei den chinesischen Triaden. Und das sind eben Strukturen, die typisch sind für organisierte Kriminalität. Das heißt, glaube ich, nicht nur ein Problem, dass man sozusagen islamisieren darf. Das kennt ihr auch aus anderen Milieus. Im Rocker-Milieu finden auch Absprachen, im Drogen-Milieu oder ähnliches. Das sollte man nicht vergessen.
Wollen wir nicht mal wieder antworten? Also ich meine,
ja, ich wollte den Herrn in der zweiten Reihe noch einbinden und dann.
Und dann
können wir, glaube ich, auf die Gegenrede.
Okay. Die Schlichtung an sich, die steht ja in diesem Rahmen, strafrechtlichen Rahmen, gar nicht zur Diskussion. Die ist doch definitiv illegal, soweit ich das begriffen habe. Die Gewaltenteilung, das Recht und Ruhe nicht halt beim Staat, das ist die Grundlage des Rechtsstaates, denke ich mal. Und wenn ich so diesen politischen Diskurs verfolge, dann sind sich darüber alle im Klaren, dass wenn jede Gruppe praktisch ihr eigenes Recht praktiziert, dass das im Grunde so das Rechtsmonopol bricht und die Geschäftsgrundlage des Rechtsstaates zerstört. Und meine Frage ist einfach, das ist a serious offense, das ist wirklich eine harte Sache, warum die Politik sich da untätig wird, die Organe. Und meine zweite Frage ist, wer ist dafür verantwortlich, dass sie untätig bleibt?
Das passt wunderbar zu der Frage, die wir vorhin schon gehört haben, die ja im Wesentlichen in Richtung von Herrn Kunzen ging, nämlich was kann denn die Politik eigentlich tun, was will sie tun, außer zu sagen, wir kümmern uns um das Thema, ergreifen ihre Chance.
Jetzt kommen wir nicht nur mit dem Politkrokodil aus dem Kommentar, der am Ende den Kopf hinhalten muss für alles. Aber ich mache das gern. Insofern habe ich ja auch kein Problem, weil ich derjenige war, der das Thema ja auch in Islam da so gebracht hat. Insofern trifft mich der Vorwurf nicht, sondern es gibt da zwei Effekte bei diesem Buch. Die einen sagen, so wie wir hier diskutieren, das ist eine Parallelstruktur, die wir nicht hinnehmen können, sozusagen der Rechtsstaat ausgehebelt wird und am besten auch mit Segen von Familienmitgliedern. Und andere lesen sozusagen nur, Mensch, in Essen, da kommen wir ja prima weg. Die Probleme in Berlin und Bremen, die haben wir ja alle nicht. Und unser Integrationskonzept wird hier gelobt. Und insofern ist das kein Thema für uns. Ich sage, da vorne ist ein Bahnsteigkante. Ich glaube, da ist viel drin, was uns nachdenklich machen sollte. Und auch in unser Integrationskonzept, da steht da auch Herr Rüth für, steht auch Herr Renzel für, der verantwortlich herbeigeordnet ist, genauso wie Herr Bommeier, ist das ja nur ein Teil. Aber wir hören ja bei denjenigen, die 18 sind, auf. Das ist unser Konzept bis zu denjenigen, die 18 sind. Dass wir haben für alle Phasen bis 18 Antworten. Wir gehen sehr gezielt zu auf die Eltern, am besten schon mit der Hebamme. Aber die Frage von Kriminalität, von organisierter Kriminalität, da haben wir genauso wenig Konzept wie Bremen oder wie Berlin. Und deshalb bin ich sehr für, dass wir auch dieses angehen, auch besprechen. Das ist als kleiner Ratspolitiker, bist du da überfordert an der Stelle. Das ist eine Frage auch von Staatsanwaltschaft, das ist eine Frage auch von Gerichten, das ist eine Frage auch von Polizei. Deshalb bin ich auch dafür, dass die Polizeipräsidentin sozusagen da auch mit ins Boot kommt. Und in erster Linie ist es auch wichtig, dass wir dieses Konzept, was wir auch jetzt durch Herrn Wagner nochmal belobigt bekommen haben, bisher aber gar nicht ausgewertet haben. Also eine Evaluierung dieses Konzeptes steht noch aus. Da arbeitet die Verwaltung jetzt, das werden wir zu Beginn des nächsten Jahres vorliegen haben. Da werden wir uns sehr kritisch das anschauen. Da ist sozusagen auch der Hinweis, naja, uns geht es doch besser als Bremen, für mich nicht ausreichend. Sondern jeder merkt doch, da ist insbesondere mit Blick auf kurdisch-libanesische Gruppierungen und Strukturen eben nicht alles gut. Sondern ganz im Gegenteil, eine Fehlentwicklung, wir treten auch in vielen Bereichen auf der Stelle. Unabhängig davon von vielen, vielen positiven Beispielen, die wir auch haben. Zum Beispiel ist es ja gelungen, der Anteil der Kinder in der Kita gerade mit dem Hintergrund zu erhöhen, weil damit wir auch rankommen. Entsprechend und alle Fördermaßnahmen entsprechend eines. Insofern die Frage, die Auswertung steht jetzt an, die Frage um organisierte Kriminalität ist bisher nicht auf dem Schirm und ich bin weit davon entfernt zu meinen, weil wir hier im Integrationsteil gut wegkommen, geht der Rest uns nicht an. Denn am Ende sind die gleichen Personen, die gleichen Familien, die Sie beschreiben, haben auch Beziehungen zu Essen, zur Essener Familie. Insofern ist es am Ende doch alles all business is local, hier auch in Essen eine Frage, die wir anzugehen haben und zu klären haben. Und da bin ich für, dass wir es offen angehen. Ich habe auch den Eindruck, dass wir das vielleicht über alle Grenzen hinweg, was die Fraktionen angeht, hinbekommen. Dieses Konzept ist bis auf die Linke von allen Fraktionen im Rat mitgetragen worden. Ich habe die Hoffnung, dass uns das im Bereich der Strafbarkeit, Strafjustiz, der organisierten Kriminalität auch gelingt. Da sind wir als Kommunalpolitiker natürlich ein Stück weit, haben uns an die Arme zu kurz, denn wir sind Teil der kommunalen Selbstverwaltung als Ratsmitglied oder als Ratsmitglieder. Aber das ist eine Frage, die auf die Tagesordnung gehört. Ob Kreispolizeiberat, Integrationsrat oder Stadtrat, das ist kein Punkt, wo wir sagen können, wir kommen gut weg und am Ende soll es das gewesen sein. Das wird uns weiter beschäftigen müssen. Und da ist sozusagen auch der klare Hinweis auch an die Stadtverwaltung, wie sie damit umgeht, genauso wie auch die Justiz schauen muss, wie kommt sie darunter. Jetzt sage ich ein Beispiel, was uns sehr betroffen gemacht hat, weil wir auch im Integrationsbereich hier zumindest eine Stelle haben, die mich nachdenklich gemacht hat. Da beschreiben Sie, Herr Wagner, in Ihrem Buch, dass in Gegenwart von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes ein Vertrag geschlossen wird zwischen Vater und Tochter, dass die Tochter einen Ausbildungsvertrag und das beschreiben darf, sozusagen, da gibt es sozusagen eine Situation, wo das Mädchen erst keine Ausbildung machen darf und erst durch Intervention und dann schriftlich fixiert einen Vertrag soll es geben, an den sie der Vater sich halten muss. Und da habe ich ein mummeliges Gefühl, dass sozusagen Mitarbeiter des Jugendamtes sich sozusagen mit Hilfe von Verträgen zwischen Mutter, zwischen Vater und Tochter sozusagen da hineinbegeben und das dann auch ein Stück weit staatlich sanktionieren und auch sozusagen unterstützen. Ich habe das Gespräch gesucht mit dem Jugenddezernenten. Ich habe den Eindruck, da ist das auch angekommen, dass das der Einzelfall bleiben muss und dass sozusagen das nicht zur Praxis werden darf, dass sozusagen da in Bereiche vorstoßen und das mit Segen des Jugendamtes. Das kann ich in unserem Sinne sagen.
Zwei Fragen direkt und indirekt.
Ja, ich würde gerne nochmal.
Okay.
Ja.
Also ich möchte gerne auf die zweite Rede dennoch nochmal mich fassen. Ich bin froh, dass wir einen Rechtsstaat haben. Will ich ganz klar sagen. Und ich finde es auch falsch, dann hier vorzutragen und sagen, alle, die Libanesen, müssen alle raus und müssen weg. Das habe ich gerade bei Ihnen gehört.
Ich habe gesagt, die kriminell organisierten Banden.
Dann sind wir zusammen. Aber
darum geht es.
Das ist doch gut, dass wir das nochmal richtig gestellt haben. Darauf würde ich auch sehr viel Wert legen. Ansonsten ist natürlich schon die Frage, dass in dem Vertrag, das gibt es nämlich für Leute, die keine Schulpflicht haben, sondern nur kein Schulrecht haben. Das heißt, sie haben ein Recht, dass sie ausgebildet werden, weil sie Geduldete sind. Das ist, glaube ich, eines der größeren Schwierigkeiten für diese Gruppe. Wir haben etwa 1000 Geduldete noch in unserer Stadt, die leben in Niemandsland, wenn man so will, und haben natürlich auch sowas entwickelt wie eine Wagenburg-Mentalität. Die müssen wir durchbrechen. Das System, das ist völlig richtig. Ist nur in so einer Situation dann die Frage, ob das Mädchen jetzt nicht ausgebildet werden darf oder kann oder denn doch. Das sind dann aber sicherlich Einzelfall- und Einzelfallgeschichten. Aber das war mir doch nochmal sehr wichtig, denn wir arbeiten nicht mit kriminellen Vereinigungen zusammen. Die Familienunion ist keine kriminelle Vereinigung, damit das auch klar ist.
Herr Wagner hat was anderes gesagt. Ja, nein. Moment, also wir wollen jetzt mal bei der Wahrheit bleiben. Was haben Sie eben gesagt?
Ich hab nicht gesagt, ich habe die Familienunion ausdrücklich positiv gewürdigt als einen Versuch, Integration zu fördern und in dem Maße, wo sie sagt, schlichtung auch konstruktiv mit einem Bekenntnis zur Rechtsstaat mitzuwirken. Das andere ist die Realität. Das eine ist sozusagen das Bekenntnis in der Satzung, das andere ist das, wo sie ihren Einfluss auch gegenüber, das habe ich ja geschildert, Vorstandsmitglieder dieser Union sind eben Repräsentanten von Familien, die in Kriminalität hier verstrickt sind. Das muss ja, es gibt ja keine Sippenhaft. Ich will einfach nur sagen, dass es hier einen Unterschied gibt. Wir müssen doch erstmal wirklich positiv sehen. Die Malami-Kurven, wie wir hier immer als Libanesen nennen, sind eine der am schlechtesten integrierten Gruppen. Das hat auch mit Versäumnissen unserer Ausländerpolitik zu tun, mit ihrem Rechtsstaat und allen. Nicht, damit ich hier sozusagen missverstanden werde. Das ist mir bewusst, das beschreibe ich auch in dem Buch so. Mein Buch setzt aber woanders an, sondern mein Buch setzt irgendwo in den Stufen der bisherigen Integrationsdebatte, versuche ich ein neues Feld zu beschreiben. Viel wichtiger als dieses Feld ist natürlich die Frage der schulischen Erfolge, der Sprachgeschichten und sowas. Ohne das wird es nicht gelingen. Aber es bedeutet auch, dass wir Erziehung im Sinne von Bildung eines Rechtsbewusstseins, einer Treue zu unseren Gesetzen mit ausbilden müssen, die bisher gefehlt hat. Lassen Sie mich nur von zwei oder drei Mitteln, ich möchte einfach nur darauf reagieren, weil ich angesprochen bin. Richtig ist, dass es diese Schlichtung auch in anderen Formen der organisierten Kriminalität gibt, wie der Mafia, den Tiraden, den Vietnamesen. Der Unterschied ist nur, dort passiert es, wenn eine Blutfehde so weit zu eskalieren droht, dass der Blutzug für die sich bekämpfenden Parteien zu hoch wird. Hier haben wir kulturell, religiös begründet, eine gesellschaftliche Rechtstradition. Das ist was völlig anderes, als in der organisierten Kriminalität gewalttätige Fäden zwischen verschiedenen Gruppen zu begrenzen, weil der Blutzoll zu hoch wird. Das ist die eine Geschichte. Wir reden hier auch nicht nur über organisierte Kriminalität, sondern wir reden auch, und das ist ja auch das Spannende, wenn man so ein Buch recherchiert, wir reden auch über andere Kriminalitätsformen, lassen Sie mich das mal spontane Gewalt nach der Verletzung von der Ehre Im Islam gibt es einen völlig anderen Ehrbegriff. Wir haben einen privaten Ehrbegriff und eher unsere Ehre gekränkt, es muss sehr viel passieren. Aber im Islam ist es anders, es ist eine andere Kultur. Da kann schon ein falscher Blick als eine Ehrverletzung begriffen werden, der zu Gewalttaten kommt. Und wir haben eine dritte Quelle von Gewalt, die immer wieder, und deshalb bedeutet das eben eine Ausstrahlung in andere gesellschaftliche Bereiche, wir haben immer wieder gesagt, ja, wir wollen Familien- und Ehestreitigkeiten, da ist das nicht so schlimm. Es ist leider doch so. Wir haben eben infolge auch des männlichen Dominanzanspruches in der islamischen Kultur häufig so, dass Konflikte leider mit Gewalt gelöst werden, wie das Beispiel vorhin, ein nicht eingehaltenes Heiratsversprechen wird mit einem Rollkommando und einer Entführung geahndet. Und so ist es auch, dass es immer wieder, natürlich gibt es auch Gewalt in deutschen Familien, natürlich gibt es das. Aber es ist eben auch eine Frage, die immer wieder auftaucht. Und die Fälle, wenn man die liest in dem Buch, dann ist es eben auch so, dass es immer wieder auch Fälle familiärer Gewalt gibt. Ich nenne die Frage des Ehrenmordes oder so. Das sind auch andere Dinge, die in die Kultur gehören, aber die auch in unserem Rechtsstaat nach unseren Gesetzen abgehandelt werden müssen. Herr Klassendorf, Sie haben gesagt, es wird uns nicht mitgeteilt. Das war für mich geradezu ein entlarvender Satz. Sie sitzen da und warten, dass Ihnen das mitgeteilt wird. Nein, wenn Sie da weiter sitzen und hoffen, dass es mitgeteilt werden, werden Sie schwarz werden, sondern Sie müssen aktiv diese Dinge. Oder ich muss es ja ein bisschen anspitzen, ja, das ist ja richtig so, ja, das muss ja gesagt werden. So, und das, wo ist der Kollege aus Indonesien? Also, Sie kann ich leider nicht verstehen. Also, ich habe keine Ahnung, wie das in Indonesien gehandhabt wird. Ich weiß, dass es in Pakistan so gehandhabt wird. Sie können das jeden dritten Tag im Iran in der Zeitung lesen, dass solche Strafen vollhängt werden. Also, ich habe bisher verstanden, dass die Scharia das göttliche Gesetz ist. Ich habe bisher verstanden, dass viele Verfassungen in dem Nahen Osten und auch in Nordafrika sich in ihren Verfassungen ausdrücklich auf die Scharia beziehen. Warum wollen Sie das jetzt nicht wahrhaben? Und ich lese Ihnen vor, was steht in Sure 2, Vers 178 zum Blutgeld. Wird einem aber etwas erlassen von seinem Bruder, dann soll, in Klammern die Sühneforderung, mit Billigkeit erhoben werden und der Mörder soll ihm gutwillig Blutgeld zahlen. Zitat Ende. Also, da steht es schwarz auf weiß.
Aber das ist nicht das, was wir nachforschen, glaube ich, nehmen. Schlimmer, das ist wahrscheinlich schlimmer. Wahrscheinlich sind wir uns heute auf dem Seite, eine intensive Exegese anzutreten. Ich würde noch ganz gerne festhalten, weil es hier um die lokalen Dinge betrifft.
Genau,
lokal
bleiben.
Also auch Herr Wagner ist nicht der Ansicht, dass die Familienunion eine kriminelle Vereinigung ist. Okay. Dieses Missverständnis, was ja offenbar so bei den anderen.
Nee, das kann kein Missverständnis sein, aber deutlich ausgedrückt.
Oder Bösartigkeit. Also das aber ausgeräumt, dieses Missverständnis, das ist mir jetzt schon sehr wichtig. Und ich würde jetzt Herrn
Kassner ganz kurz noch zu dem, was Herr Wagner gesagt hat. Da darf man nicht, glaube ich, dass Sie mich da richtig verstanden haben, dass wir sitzen und warten, dass uns mitgeteilt wird. Natürlich werden wir Informationen bekommen, aber wir können nicht aktiv vermitteln. Das wissen Sie natürlich auch.
Was? Nee, als Justiz, gut, dann korrigiere ich mich so. Natürlich gibt es einen Staatsanwalt, der in oberster Auftrag ist zu ermitteln. Und die Hilfsorgane der Staatsanwaltschaft ist die Polizei, die sowas auch natürlich in erster Linie ermitteln soll. Natürlich richtet sich das, was, das ist ja das, was ich sozusagen gespürt habe in dieser Geschichte. Die fehlende Sensibilität für ein Problem, wo wir ein Augenmerk drauf machen. Ich möchte nicht mehr, als dass die Richter in den Ermittlungen bei den Vorbereitungen der Hauptverhandlung und der Hauptverhandlung nachfragen, woran liegt das, die Veränderung des Aussagegrades? Und ich möchte nicht mehr, als dass die Polizei anfängt und die Staatsanwaltschaft nachhängt. Wenn es, da flippe ich geradezu aus, ja, in einem Verfahren hier in Essen ist das Opfer an die Staatsanwaltschaft herangetreten mit der Bitte, dass er gerne richterlich vernommen werden muss. Richterliche Vernehmungen sind ja nicht alle Juristen hier, haben einen höheren Beweiswert nachher in der Hauptverhandlung als eine polizeiliche Vernehmung. So, und dann hat er gesagt, und das hat es sogar begründet, hinterher im Hintergrund werden Absprachen versucht. Bis der Staat, bis die richterliche Vernehmung stattgefunden hat, sind 2 Monate ins Land gezogen. Was ist das für eine Justiz? Ja. Bravo.
Das ist immer sehr schwer, Herr Wachmann, darauf zu antworten. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben.
Nee.
Nein, das ist so lange.
Herr Kassen, es kann keine 2 Monate dauern. Es kann, wissen Sie, das ist immer das Schwierige, das verstehe ich ja. Sie sind Amtsgerichtspräsident und kennen diese Fälle nicht. Aber Sie haben sie möglicherweise im Buch gelesen. Dann kann man ja gucken, woran lag das vielleicht. Ich sage Ihnen, wer diese Mechanismen kennt, nämlich, dass es erste Aussagen gibt, die häufig meistens der Wahrheit entspricht. Das ist aussagepsychologisch belegt. Es gibt kaum jemanden, der daran zweifelt. So, dann gibt es ja in anderen Bereichen wie Vergewaltigungen oder Mindestmissbrauch, wissen Sie auch, dass richterliche Vernehmungen sofort nach der Tat durchgeführt werden, weil man weiß, dass die Opfer ihre Aussage unter dem Druck der Familie ändern. Sie müssen in diesem System wissen, dass wenn Täter und Opfer aus dem muslimischen Kulturkreis kommen, dass eine Schlichtung immer damit zu rechnen ist. Also sage ich mal, ich will die Richter ja auch nicht überfordern. Aber wenn es innerhalb von 3 Tagen nicht geschieht, dann erreichen sie ihr Klassenziel nicht.
Dann geht das auch zügig bei uns, das ist so.
Ja, insofern muss ich reden, die Staatsanwaltschaft ist nicht hinterher gewesen. Das stimmt. Das ist zwar, aber was ist das für eine Justiz, wo ein Staatsanwalt, wo das Opfer kommt und sagt, bitte vernehmt mich richterlich. Und dann braucht dieser Apparat 2 Monate dazu. Es kann nicht sein.
Also wahrscheinlich laufen wir jetzt nicht an, den Sachverständigen den Einzelplan nicht mehr so rekonstruieren können, 20 Leute. Ich würde Herrn Mayer gerne noch Gelegenheit geben, was zu sagen, dann würde ich zurück ins Plenum gehen, weil wir einige Wortmeldungen bekommen.
Ja, also ich sage nochmal so, der Runde gesagt, Schlichtersprüche können kein juristisches Verfahren ersetzen. Schlichte Empfehlungen zur Entlastung der Gerichte könnten in kleinen Problemen hingenommen werden. Erkaufen Sie haben recht, das ist schon mutig, überhaupt das Thema nach Essen zu bringen, obwohl wir Essen immer so als Vorreiter in Integration mit den Großfamilien, mich stört immer so die Ignorierung, aber daran kann man arbeiten. Das ist alles noch in Kinderschuhen, aber es wird sich an der Gesamtlage deutschlandweit nichts ändern, wenn nicht die Personengruppe im insgesamt anerkannt wird. Das Problem, man kann einem Menschen oder einer Gruppe manchmal nicht übel nehmen, wenn sie sich selber schützt. Die Herren und Damen sind als Kriegsflüchtlinge hingekommen, waren in den ersten 10 Jahren offener Gewalt durch rechtsradikale Angriffe in den Asylheimen ausgesetzt. Ja, es ist so. Dazu kam die verkorkste Integration. Man wollte die Leute nicht. Herr Bohmer, ich korrigiere Sie eigentlich ungern, aber es sind ein bisschen mehr als 1000 geduldet.
Märchenstunde!
Märchenstunde! Das ist
auch okay. Ja, wir sind doch so schwer und halten auch kontroverse Meinung aus. Ja.
Absolut, also ich werde auch noch damit zu fertig. Also wir haben schon schlimmere Kaliber gesehen in Zeiten der Familien von 2008. Kein Thema. Man muss ihnen nicht die deutschen Pässe wegnehmen, ganz im Gegenteil.
Ja,
man muss sie einbürgern. Das ist die Willkommenskultur, wenn man Leute verbunden hat. Dann haben wir auch diese Schlichtersprüche bald gar nicht vonnöten. Aber wenn man sie in eine Parallelgesellschaft für mich
bringt,
dann soll man so weitermachen. Da kann man die Gruppe erweitern, wie man will. Es wird sich nichts ändern, wenn sich die Gesamtlage der Geduldeten nicht verbessert. Und das tut gehört der Dialog. Es ist schon sinnvoller, miteinander zu sprechen, als übereinander.
Das versuchen wir heute Abend.
Wenn Sie sich eine Diskussion beteiligen möchten, dann bitte Sie unbedingt auch so zeigen, damit ich auch zwei Wortmeldungen auf dieser Seite und zwei der Studien. Vielleicht fangen wir mal gegen bitte an.
Es ist eine Tatsache, das deutsche Grundgesetz ist das höchste Gut, das wir haben. Zweitens, wir wissen auch, dass das Scharia ist total gegen dieses Grundgesetz. Und dann drittens, in Scharia kennt man keine Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. In Scharia kennt man keine Gleichberechtigung zwischen Gläubigen und Ungläubigen.
Wollen wir eine religiöse Diskussion jetzt hier führen?
Ja, natürlich.
Ja, und jetzt ist die Frage, meine Bitte, bevor Sie die Büchse der Pandora aufmachen, bitte informieren Sie sich, was in diese Büchse steckt. Wenn Sie das aufkriegen, ist dann zu spät.
Das war keine Frage, sondern ein Statement, aber das ist ja auch erlaubt. Ich glaube, hier auf dieser Seite hatte sich noch jemand gemeldet.
Ich würde aber so
ein Kleiner. Wenn es irgendwie geht, so hoch, dass ich das sehe.
Aber Sie haben mich gesehen.
Ich wollte jetzt noch im Moment wieder ein bisschen sammeln.
Ich wollte nur kurz noch ergänzen dazu sagen, Herr Wagner hat eben gesagt, dass es sich um Tradition und um Religion handele. Aber ich denke, es gibt auch so politische Strukturen, in denen diese Muslime tätig werden und dass sie bestimmte Zielsetzungen haben für die Zukunft. Und ich habe vor einigen Monaten einen Vortrag gehört von einem türkisch-deutschen Journalisten, der sehr gut war. Und ganz zum Schluss sagte er, er könne sich vorstellen oder er erwarte, dass in ein, spätestens zwei Generationen Teile der Scharia in unser Grundgesetz einflössen. Und so etwas gibt es, soll es schon in England geben, schon sehr viel weiter als bei uns. Und ich habe dann nur gesagt, also das Grundgesetz sei nicht verhandelbar für uns, in keiner Weise.
Hinten am Mikro stehen zwei Herren, die würde ich jetzt mal rein.
Ja, Robert Schuppur, die Wissenschaft der Uni Essen. Meine Frage richtet sich an Herrn Kassen. Ich habe Herr Wagners Buch insofern verstanden, es war einerseits eine Klage gegen die sogenannten islamischen Friedensrichter, aber auf der anderen Seite auch eine Klage an die Justiz. So habe ich sozusagen die Diskussion verstanden und auch das Buch so gelesen. Wir wissen, dass sehr unterschiedliche, interessante Fälle durch Richter gefällt worden sind. Insbesondere, wir kennen den Fall aus Frankfurt, wo eine Richterin einen Ehrenmord versucht hat zu rechtfertigen, indem man argumentiert hat, dass das sozusagen Recht, islamisches Recht sei und deswegen dort milde gesprochen worden ist. Wir wissen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1996, das zum Punkt Schwimmunterricht insofern ein Urteil gefällt hat, dass die Gewichtung zwischen Bildungspflicht und Religionsfreiheit, er gesagt hat, hier zählt die Religionsfreiheit, wir müssen die Kinder, die Eltern können die Kinder vom Schulunterricht entbinden. All diese Urteile kennen wir und diese Urteile zeigen mir sozusagen von außen betrachtet Folgendes auf die Justiz. Und das ist aber, glaube ich, auch etwas, was bei Ihnen ein wenig herausgeklungen ist. Ich will das nochmal präzisieren, vielleicht auch nochmal zuspitzen. Vielleicht fehlt auch das Selbstverständnis, vielleicht fehlt auch die interkulturelle Ausbildung der Justiz, der Richter, die im Grunde genommen, wenn man sich die juristische Ausbildung sich anschaut, gar nicht auf die demografisch heterogene Gesellschaft ja, mehr oder weniger eingestimmt sind und auch nicht wissen, wie sie mit diesem Problem sozusagen umzugehen haben, weil sie eben diese interkulturelle Ausbildung, die interkulturelle Sensibilität nicht mitbringen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich wie auch in der Justiz sich nicht die demografische Entwicklung sich nicht wiederfindet. Und deswegen wäre meine Frage an Sie, wie hoch ist beispielsweise der Anteil von Richterinnen oder Richtern mit Migrationshintergrund oder von Staatsanwälten mit Migrationshintergrund, die eben diese, auch die eben dieses kulturelle Verständnis wissen, kennen, dieses kulturelle Verständnis auch haben und vielleicht auch damit umgehen können? Oder wie hoch sind beispielsweise die der Anzahl von Richtern und Staatsanwälten, die eine interkulturelle Ausbildung genossen haben oder sich sozusagen da weitergebracht haben, auch ein Verständnis für den Islam, für die Religion bekommen haben, um auch mit solchen Fällen umgehen zu können. Denn das, was ich verstanden habe bei Herrn Wagner, ist, dass es das Verständnis überhaupt gar nicht, damit will ich das nicht rechtfertigen. Aber es gibt ihr Grund, nein, der große Verdienst von Herrn Wagner ist ja eben auf ein bestimmtes Feld, was noch gar nicht erforscht worden ist, aufmerksam zu machen. Das ist ja der große Verdienst. So, jetzt geht es darum, warum hat die Justiz in dem Punkt nicht die Sensibilität. Das Wort Sensibilität ist dort gefallen. Ich wollte Sie sozusagen auch nochmal auf diesen Punkt in Augenmerk richten, weil auch da, glaube ich, gibt es Nachholbedarf. Ja, vielen Dank.
Der Herr in der Säule muss sich leider noch zum zweiten Mal melden, weil ja, ich glaube, es ist genau das passiert, wovor ich gerade versucht habe zu warnen. Wir vermischen Dinge. Bleib mal bei diesem Beispiel mit diesem Mädchen. Ja, da hat es einen Vertrag gegeben, das ist eben um den Alltag in Essen, dass das Jugendamt mit Familien Verträge macht, so eine Hilfepläne. Ich habe heute einen Vertrag gesehen, wo es darum ging, dass eine alleinerziehende deutsche Mutter mit dem Säugling überfordert war und wir klar geregelt haben, wie dieses Kind zu ernähren ist. Dieser Vertrag, den hat es tatsächlich gegeben und es hat eine Besonderheit, dieser Vertrag ist von einem Imam unterzeichnet. Tatsächlich ist darin geregelt worden, und zwar in vielen, vielen Gesprächen, nicht in diesem Vertrag, dass das Mädchen selbstredend sich den Ehegatten selber wählen darf und selbstredend eine Ausbildung machen soll. Die Eltern sind verpflichtet worden, diese Ausbildung auch zu finanzieren. Und all das ist auch eingetreten. Wir haben aber auch noch Kontakt zu dieser jungen Frau, die sagt, das ist alles eingetreten, ich mache eine Ausbildung, ich bin im Übrigen tätig fürs Jugendamt als kulturelle Vermittlerin. Und ich habe mich wieder mit meinen Eltern versucht, also eine große Dankbarkeit an die Kollegen, die das so engagiert haben. Und dieser Vertrag war sozusagen nur noch eine Symbolik für eben einzelnen Kulturkreis. Das Leute zu machen. Ich glaube, das, was wir hier diskutieren, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und wir müssen uns, ich glaube, mal darüber.
Aber wir reden schon über das Buch von Herrn Wagner im Wesentlichen.
Ja, genau. Ja. Das steht da drin. Und wir müssen uns mal darüber verständigen, was kann man denn machen? Also wenn die Justiz tatsächlich so schlecht funktioniert, und ich glaube auch, dass sie durchaus auf Verfahrenserledigung kein Interesse hat, auf schnelle Verfahrenserledigung, dann müssen wir doch anders ermitteln. Wenn wir doch wissen, dass die Aussagen so schnell kippen wie ein Grashalm im Winde, dann müssen wir doch schon in der polizeilichen Ermittlung beispielsweise bei der Schießerei nicht auf die Aussagen verlassen, sondern Indizienbeweise sichern. Beispielsweise Schnauchspuren schützen, Vernehmung vor Ort. Ja, und das ist dann etwas, was wir konkret machen können. Und eben tatsächlich, da muss ich Herrn Wagner recht geben, eine schnellere Reaktion, gerade auf diese Auseinandersetzung.
Okay, danke. Hier links von mir aus gesehen, die Dame, der Herr.
Schwarze getroffen haben mit Ihrem Buch, aber letzten Endes habe ich ein kleines Problem. Und zwar stellen Sie den Islam dahingehend dar, der in Ihrer Recherche von einer Gruppierung, von einer Ethnie so dargestellt ist, dass der Koran selbst als solches eigentlich nicht so ist. Also Sie haben auch eine Suche zitiert, ich zitiere Ihnen auch eine Suche, wo drin steht, man soll sich der Gesellschaft, wo man lebt, anpassen. Dazu würde dann die islamische Paralleljustiz in Hessen komplett widersprechen. Ich vermisse auch hier jemanden, der den Islam gewechselt
Weil die Überschrift haben wir den Islam hier sozusagen als Diskussion hier vorgetragen. Deswegen meine Frage, haben Sie sich den Islam als solches genau angeschaut und das Buch auch gelesen? Weil Benja haben Sie ja selber in Ihrem Vortrag gesagt, dass verschiedene Auslegungsvarianten da waren. Und wie haben Sie das denn ausgelegt, dass dann so eine Überschrift stattfindet? Weil ich gebe Ihnen da viele Beispiele. Auch hier in Essen haben wir zum Beispiel einen aktuellen Fall. Da ist ein Kind von einem türkischen Imam geschlagen worden. Da ist die Mutter hingegangen und hat die Polizei gerufen. Und da läuft ein Strafverfahren. Und ich glaube nicht, dass hier die Justiz handeln kann, wenn es zum Beispiel solche Strukturen gibt, kommunal, die, denke ich mal, auch den Justiz sozusagen die Sicht wegnehmen. Da wäre meine Frage, in welcher Problematik sehen Sie die kommunale und die Justizbemühungen in sich als Widerspruch? Dankeschön.
Mein Name ist Marta Zawi. Ich möchte eigentlich direkt auf das Buch von Ihnen eingehen, das ich leider nicht gelesen habe. Aber ich werde es richtig durchlesen. Aber der Ansatz, den Sie jetzt gemacht haben, dass das jetzt zur Diskussion kommt, was es für Probleme gibt, das muss ich sagen, das bestärke ich, dass das endlich zur Sprache kommt, ohne dass man sich darüber unterhält, können wir dieses Problem ja nicht lösen. Es bleibt immer im Untergrund und es werden Grabenkriege geführt, die nicht gelöst werden. Gibt es das Problem, dass Menschen sich in Sachen einmischen als Schlichter, vielleicht mit bestem Willen sogar eigentlich, um zwei Parteien wieder friedlich zu stellen. Aber wenn die in einen Bereich reingehen, der sie eigentlich nichts angeht und wo sie vielleicht Schaden anrichten können, muss man diese Leute aufklären. Und da ist sehr viel Integration, da ist sehr viel Information nötig, gewisse Situationen, einfach Pläne, wie schaffen wir das? Woher kommt das? Wo sind wir? Wo möchten wir hin? Das wäre ganz wichtig, dass wir das in dieser Sache also planen. Das können Sie jetzt planen, weil Sie ja ein paar handfeste Sachen haben, die der Herr wirklich gut, also von dem, was ich von Ihnen, also die Abkürzung Ihres Buches verstanden habe, ist, dass Sie wirklich Sachen ansprechen, die sicherlich auch da sind. Wichtig ist, dass wir planen, wohin möchten wir jetzt gehen. Wir wissen, dass das so und so ist. Da ist die Politik gefragt, da sind viele gefragt. Da sollten auch wirklich, wie er sagte, auch islamische Vertreter da sein. Jeder sollte auch wissen, was ist Scharia? Sie haben das sehr oft erwähnt. Also ich bin selber ein Muslim, aber glauben Sie mir, die gesamte Scharia beherrsche ich auch nicht. Ich würde was Falsches hier erzählen, wenn ich Ihnen sagen könnte, ich wüsste, wie was bei uns genau also gerechtfertigt ist oder nicht. Jeder von Ihnen sollte schon erstmal gucken, dass er weiß, worüber er redet und weiß, was er kommentiert. Und auf die Leute zugehen, die diesen Fehler machen und sich etwas anmaßen, was ihnen nicht zusteht. Egal aus welcher Situation sie das machen.
Ja, vielen Dank. Ich will jetzt die andere Wortmeldung ja noch mitnehmen, haben den Wagner Gelegenheit, eben auf den einen oder anderen Punkt zu antworten. Und dann müssen wir nochmal sammeln, weil wir Blick auf die Uhr, wir liegen schon fast mit der Ziel geraten.
Akita, mein Name. Ich hier seit 94 lassen mich die libanesisch-kurdischen Familien nicht mehr so richtig los oder irgendwie durch Zufall Kontakt dazu bekommen und seitdem mehr oder weniger involviert und über die Jahre auch sehr in Kontakte zu libanesisch-kurdischen Familien gewonnen, auch glaube ich sehr tief in diese Strukturen, mal eingestiegen, mal weniger tief eingestiegen. Ein gesundes Halbwissen, würde ich sagen, im Laufe dieser Zeit gesammelt. Und viel mehr bekommt man auch nicht, glaube ich, als Deutscher, als ein gesundes Halbwissen. Ein gesundes Halbwissen, was wir von einem Kulturkreis bekommen, der uns sehr fremd ist, der ja, religiös, kulturell uns erstmal fremd ist und da sozusagen einzutauchen und es zu verstehen, wie auch enge Zusammenhänge sind, wenn wir dann mal von libanesischen Kurden sprechen, wie eng Beziehungen sind dann wieder Richtung Libanon,
wie politische Gemengelagen im Libanon wiederum spiegeln nach Essen, wie hier dann Mehrheitsverhältnisse auf und ab gekehrt werden, hochgradig komplex. Und ich glaube, das weiß fast keiner hier im Raum, wie komplex das ist. Aber alle maßen sich etwas an, zu beurteilen, und das finde ich immer anmaßend. Ich finde es wunderbar, dass Sie als Jurist sehr gelassen und prägnant die Fälle darstellen. Ich glaube, das ist zutreffend. Was ich weiß, es ist leider so, Herr Kassen, es gibt genügend Beispiele, wo die Staatsanwaltschaft Sachen liegen lässt. Es ist ein Dilemma. Es ist ein Dilemma ohne Ende, was hier rechtsstaatlich passiert. Und da wird viel zu wenig sozusagen weiter recherchiert, da ist viel zu wenig mit dem Staatsschutz sozusagen kooperiert, da intensiv nachzuforschen. Ich finde das eine Katastrophe. Und das befördert Parallelgesellschaften, dass dem so ist. Und Sie irren leider, Herr Wagner, wenn Sie sich auf das Feld der Integrationspolitik blicken. Das mag vielleicht an Ihrer Profession liegen, ich weiß es nicht. Wenn ich mein gesundes Halbwissen nehme, dann ist im Westen die Integrationspolitik mitnichten gut. Und das ist immer noch im Geist von Rüdger Hinsen, ehemals Ordnungsdezernent im Westen, hier verhaftet. Und das ist eine Katastrophe, was hier mit libanesischen Kurden passiert. Es ist ein Hin und Her, und das ist sozusagen uns Deutschland heimgestellt, und dem leben wir auch danach. Ein Hin und Her, mal sehen wir, die einen sind die Guten, jetzt ist die Familie. Es ist wunderbar. Wie lange wird es sein, wie lange werden Sie die Guten sein?
Da antworte ich Ihnen sofort drauf, klar.
Und das ist sozusagen, was dieser Essener Politik, der ich auch mal irgendwie Akteur war, auch mal Mandatsträger war, irgendwie, wenn ich hier sitze, da geht der Adrenalinspiegel manchmal total hoch, weil ich es kaum aushalte, was für ein Schwachsinn erzählt wird. Auf der anderen Seite, wie gelassen prägnant dann doch wieder Sachen benannt werden, wie wunderbar und wohltuend das ist. Aber es ist wirklich ein Gewurschtel von vielen jenen, wie es Herr Rüth sagt. Es gibt sowas wie, der Chopo sagt, sozusagen zu wenig sozusagen interkulturelle Kompetenzen, aber auch zu wenig sozusagen von dem, was vielleicht mal so in diesen ganzen, naja, gut 20 Jahre sind es ja schon, Erkenntnisse, die man da mal nutzen muss. Und wir treten da voll auf der Stelle.
Ich glaube, die Botschaft ist,
da möchte ich eine Frage stellen an die sozusagen die Stadtverwaltung und auch an die Politik. Woher wissen Sie, dass die Familienunion die Guten sind?
Ich wollte zunächst erwarten, wenn man bereit ist, aber gerne nochmal weiter.
Also zur Integrationspolitik, was ist gut und schlecht? Ich finde die Konzepte, die in Essen aufgeschrieben worden sind in jüngster Zeit und die Versuche, nämlich der Kooperation mit der Familienunion, halte ich für sinnvoll und verfolgenswert. Damit ist nicht gesagt, dass diese Integrationspolitik in Essen in den letzten Jahren auch immer toll gelaufen ist. Das ist ja auch nur eine Kommune, eine Stadt. Die wichtigen Weichenstellungen sind im Ausländerrecht erfolgt und da hat es wirklich Defizite gegeben. Es gab Rechtslagen, die einer Integration der Malami-Kurden lange Zeit im Wege standen und bis heute im Wege stehen. Ja. Das will ich einfach mal sagen. Ich bin möglicherweise differenzierter als viele Ahnen hier. So, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, woher habe ich mein Wissen? Ja, ich habe nicht mit sämtlichen Theologen geredet, sondern worauf ich mich bezogen habe als Jurist, es gibt sehr gute, auch große Standardwerke heute über islamisches Recht und islamisches Strafrecht von deutschen Strafrechtsprofessoren, die perfekt Arabisch sprechen, die seit vielen Jahren internationale Experten sind und damit auf der Welt diskutieren. Auf diese Aufsätze und Bücher berufe ich mich dabei. Fortbildung, die Justiz kennt diese Tradition nicht. Ja, in Bremen zum Beispiel fängt man an, Fortbildungskurse für forensische Ethnologie zu machen. Das heißt also, es werden Fortbildungskurse gemacht, die in die Rechtstradition und die Kulturen einführen für Richter, Staatsanwälte und so weiter. Halte ich für eine gute Geschichte, die müssen nicht unendlich lang sein, das kann Wochenende sein oder sonst was, da braucht man auch nicht in alle Einzelheiten zu gehen, das finde ich total in Ordnung. Dann die Frage der Scharia-Gerichte, ja, in Großbritannien gibt es Scharia-Gerichte, aber es sind alles Familien,
Das sind Gerichte, die sich ausschließlich mit Familien- und Erbstreitigkeiten beschäftigen und nicht mit mehr. Und das tun wir im Übrigen auch schon im internationalen Privatrecht, wenn es eben gemischte Ehen und sowas gibt, wenden wir die Scharia und ihr Recht heute bereits an. Das kann Ihnen jeder Experte für internationales Privatrecht am Max-Planck-Institut nachvollziehen. Da gibt es zig Urteile, ganz schwierige Urteile, wie Renten verurteilt worden, wenn jemand mehrere Frauen hat und all solche Geschichten. Absolut schwierig und kompliziert. Das habe ich alles erledigt. So, dann habe ich heute die Essener Justiz ja furchtbar geprügelt. Auch jetzt will ich nochmal, ich war heute Nachmittag nochmal beim Pressesprecher und habe mich nochmal vorbereitet, sozusagen, was wie einige Verfahren ausgelaufen sind. So, ich habe festgestellt, weil ein Buch muss einen Redaktionsschluss haben. Ja, mein Lektor hat zum Schluss gesagt, Wagner, das geht nicht mehr. Jeden Tag noch irgendwie eine neue Entwicklung in einem Prozess nachschieben. Also wie eine Zeitung gibt es auch für ein Buch einen Redaktionsschluss. Und da habe ich mich heute nochmal schlau gemacht und auch auf Hinweis eines Essener Journalisten hier, der mir sehr geholfen hat, auch Dinge nochmal kennenzulernen, die ich bei meinen Recherchen in Essen nicht kennengelernt habe. Und ich habe zum Beispiel zwei tolle Urteile hier in letzter Zeit erlebt. Das war die Revanche-Tat auf diesem Hochzeitsfest, was ich ja merkwürdig finde, habe ich schon gesagt, nicht nur mit Pistolen und Messern auf Hochzeitsfeiern. Da hat die Justiz ein richtig gutes Urteil gefällt und alle Zusammenhänge, nämlich, das habe ich vorhin schon erwähnt, nämlich im Wahlgericht, Selbstjustiz können wir hier, also die Revanche-Tat, die Vergeltung nicht dulden. Und ein zweites, finde ich, großartiges Urteil, das gab eine Messerstecherei vor dem Allee-Center oder so in der Innenstadt. Das war auch zwischen diesen Familienfäden, ja, die machen ja, das kann man ja gar immer wieder dieselben Familien, die will ich hier nicht nennen, weil das ja immer dann nicht gut für die Integration ist. Da nehme ich auch Rücksicht, dass ich habe alle Namen in dem Buch geändert, und sozusagen die negativen Effekte solcher Publizität zu vermeiden. Aber auch dort ist es einem Richter gelungen, da ist es auch, alle Zeugen haben ihre Aussagen im Hauptverfahren geändert. So, und dann ist es so wirklich, dann haben sie die Verhörspersonen, die Polizeibeamten gefragt, haben sich so und so eingelassen, wir haben das und das gewesen, und dann ist er in einer freien Beweiswürdigung trotz veränderter Aussageverhalten der Hauptzeugen mit einem Geständnis, allerdings als er merkte, die Beweislage ist nicht gut für ihn, ist es dann auch zu einem Urteil bei dem Haupttäter von 5 Jahren gekommen. Und das finde ich, dann auch noch ein Verfahren eingeleitet worden wegen uneidlicher Falschaussage gegen die 3 Zeugen, die ihre Aussage verändert haben. Und da muss ich sagen, das ist genau das, was ich fordere. Ein intensives Kämpfen im Gericht um die Wahrheit und derjenige Zeuge, der dann sozusagen, die haben sich hingestellt in der Abfallung und gesagt, ich habe vor der Polizei gelogen. Ja, so geht es nicht. Und man kann in bestimmten Situationen, wo die Beweislage gut ist, dann auch solche Urteile fällen. Und ich glaube, dass sie auch bei der Familienunion in dem Fall große Akzeptanz haben. Die sind nämlich auch manchmal so, dass sie sagen, man muss auch mal Flagge zeigen in dem Zusammenhang. Also das der Gerechtigkeit der Essener Justiz sei ausdrücklich gesagt. Was aber meiner Fundamentalkritik in den anderen Fällen nicht, keinen Abbruch tut, da ziehe ich kein Jota zurück.
Ich habe Ihr Buch auch gelesen und ich kann sehen, dass alles immer wieder auf die Justiz geschoben wird. Dann kann ich mich selber nicht auseinandersetzen. Ich sage Ihnen auch, warum. Am Ende des Werdegangs landet man dann bei der Justiz. Und ich kenne gute Beispiele, da haben mir Jugendliche gesagt, ich kann mich noch an den Worten, an den letzten Worten des Richters geben, die dann aber auch wirklich nicht wie immer gefordert wird, scharfe Urteile für immer, also scharfe Urteile für die Personenkreis. Justiz, ihr habt verbundene Augen. Also da lassen Sie mal in jedem einzelnen Fall dem Gericht schon seine Arbeit tun. Die Ich gebe dir eine Chance-Methode hat schon so vielen Jugendlichen hier in Essen geholfen. Denn da hat ihnen endlich mal am Ende jemand zugehört, bis, bevor sie dann entweder für lange Zeit ins Gefängnis gehen oder dann doch noch nicht aufs rechte Gleis gelegt werden. Ich vertrete heute hier nicht die Familienunion, nur ist es halt das Sprachrohr der Familien. Es ist auch gut so, dass wir endlich ein Sprachrohr haben. Das müssen wir auf jeden Fall stärken. Und diese Mentalität, also dafür auch, sehr wohl gibt es einen Vertreter des Islams hier. Und gerade diese Hinschauen, wenn alle schon wegschauen, wissen Sie, diese Solidarität, das wird noch hier diese Gesellschaft noch füllen, das bringt der Islam mit. Ich bin auch stolz, diese Zivilcourage in unseren Reihen geweckt zu haben durch die Familienunion. Es gibt ein Beispiel, da kommt ein Anruf bei der Essener Polizeiwache, im Schützenfest 600 Mann an der Schlägerei beteiligt. Wenn man dann da hingeht, sind es 4, die sich streiten und 596, die zuschauen. Bei uns sieht es ein bisschen mehr aus. Da wollen halt die Herren vielleicht mehr schlichten. Das Ziel soll sein, die Jünger gut machen. Aber noch ein Pass, Herr Wackler.
Ein Satz noch.
Herr Wackler. Ich muss Ihnen danken. Diese Diskussion haben wir schon lange nicht mehr gehabt in Essen. Das danken wir dem Buch, aber das Buch, Sie schwenken mir zu weit aus. Also ich komme in einigen Punkten nicht klar. Zum Beispiel die Rache auf der Hochzeit. Waren Sie dabei, als der Spruch ausgesprochen wurde? Von 28 Zeugen haben vielleicht 26 ausgesagt. Und es sitzen sogar Verletzte hier im Saal, die sind ins Gericht gegangen. Die haben ausgesagt. Da ist ein Urteil gesprochen. Ihre Sachen sind manchmal nicht aktuell und mit Vorurteilen gefüllt. Wenn Sie ein bisschen sachlicher bei der Methode bleiben, finden Sie das in allen Kulturen.
Das haben Sie jetzt wieder benutzt, um die Geschichte neu aufzuräumen. Da kommt man dann wieder auf Seite und jetzt bei dem Thema nicht weiter. Für Sie war das Schlusswort, für alle anderen Beteiligten gibt es die Chance, noch mehr zu erklären, was Sie aus diesem Abend mitgenommen haben. Ich fange bei Herrn Kassen an.
Also ich sehe jetzt nicht nur diesen Abend, sondern auch das Buch habe ich schon als wertvollen Anschluss gesehen, einfach Bewusstsein zu schärfen, Bewusstsein in prozessualen Handlungen, die man natürlich erkennen muss, was man zuletzt ja auch gesagt hat, das klingt klar, es geht, es ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Sehr aufwendig und wenn aber anders besteht, wird man dem nachgehen müssen. Ich finde wichtig, und das muss immer das Ziel sein, der Justiz die rechtsstaatliche Ordnung zu wahren. Wir dürfen nicht zulassen, dass irgendwo eine Paralleljustiz entsteht. Das ist ganz wichtig und das ist das, was ich auch nochmal ganz besonders hervorheben möchte.
Danke, Herr Kassel. Herr Hohmann.
Also, auch für mich war der Abend, wie auch das Buch, ausgesprochen lehrreich. Ich habe eine Menge dazugelernt, auch wenn ich da mit der Profession darüber zu tun habe, mit dem Feld. Ich stelle heute Abend für das Publikum fest, dass wir noch sehr weit, und zwar von beiden Seiten auch sehr weit, auf dem Weg der Integration zurückzubringen haben. Das ist noch ein verdammt, verdammt langer Weg für alle. Mir wird das sehr, sehr deutlich. Ich habe auch festgestellt, aufgrund des Buches, das war mir vorher nicht so bewusst, dass wir unterschiedliche Rechtsgrundsätze haben, die gelebt werden. Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, mit denen wir nämlich nicht alle, das ist nochmal mir wichtig, nicht alle kriminalisieren, aber die, die kriminell sind, müssen verfolgt werden und die gehören auch, verdammt nochmal hinter Gittern, da bin ich auch ziemlich klar in meinem Kopf. Befühle mich aber auch bei dem Essener Weg bestätigt, indem wir behördenübergreifend konzertiert vorgehen, vertrauensbildend mit denen wir das machen können und immer, ob jetzt die Familienunion dieses Vertrauen rechtfertigt oder nicht, sie hat es zunächst einmal, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Herr Kuhn und Herr Garten hat dann schon in der Schlussrunde auch das Schlusswort.
Ich fand die Diskussion ausgesprochen wohltuend, weil es, glaube ich, so ein bisschen zurückgeführt hat, dass wir auch über solche strittige Themen, wie auch hart an die Grenze gehen, eigentlich unter dem Strich sehr diszipliniert miteinander diskutieren können in Essen. Das finde ich bei all dem, was an Ängsten, Vorbehalten, in Stadtteilen, negativen Erfahrungen, immer auch eine Rolle spielen, finde ich die Diskussion insgesamt gut. Es zeigt auch durch die Anwesenheit von Herrn Wagner, dass dieses Buch nicht zu einer Sarazenisierung der Debatte taugt, sondern es ist eigentlich sehr sachlich. Es ist lesenswert, es ist interessant. Es ist sozusagen auch immer ein Spiegel uns vorgehalten, nicht nur im Integrationsbereich, sondern auch gerade im Justizbereich. Das sollten wir sehr ernst nehmen. Die Auswertung unseres Konzeptes steht jetzt an, das werden wir als Politik sehr kritisch vornehmen. Was wir bisher nicht haben, ist im Bereich der Kriminalität, organisierte Kriminalität, da haben wir kein Konzept in Essen. Ich finde, das brauchen wir, sozusagen da mal Akteure an einen Tisch zu holen. Ich sehe mich auch bestätigt durch die vielen, vielen positiven Ansätze. Und Herr Rüth oder Herr Bommer oder Herr Meirath haben es ja beschrieben, da will ich gar keinen Abstrich dran tun. Also wenn, um es zugespitzt zu sagen, wenn der Imam auf Streife geht mit der Polizei, dann ist das eine gute Kooperation sozusagen, um auch sozusagen Autoritäten miteinander abzuchecken. Wenn der Imam aber alleine auf Streife geht, dann bin ich entschieden dagegen. Da haben Sie auf der Gegenspur, weil sozusagen das das Gegenteil von Integration ist. Und deshalb sage ich auch ganz klar, ob das Hilfeplanverfahren oder ein Vertrag. Ich habe bisher noch kein Hilfeplanverfahren gesehen, wo der Pfarrer mit unterschreibt. Und sozusagen, wenn dort in diesem einzelnen Beispiel, wenn es auch gut ausgegangen ist, dann muss ich zumindest sagen können, dass mich als Politik das befremdet, wenn an solchen Verfahren der Imam das sozusagen bezeugt und seine Unterschrift. Und das muss ausgesprochen werden, es muss angegangen werden, es muss auch öffentlich gemacht werden und dieses Kurs müssen wir auch tun. Das können wir nicht mit Fachlichkeit außen vor halten. Es ist eine öffentliche Diskussion über das, was wir wollen, was wir nicht wollen.
Und jetzt zum Schluss der Präsident Herr
Wagner. Ja, ich möchte mich nochmal bei den Veranstaltern bedanken für die Einladung heute Abend und die Diskussion. Es ist ja heute das Buch, aber auch dieser Abend zeigt ja, dass wir uns in einem Bereich bewegen, der bisher nicht Thema der Integrationspolitik war. Und ich glaube, es ist auch deutlich geworden, sozusagen wie schwierig es ist, diesen neuen Sektor zu erschließen. Ich finde, wir haben einen Meinungsaustausch gehabt, das zeigt auch, wie viel Emotionen, wie viel Verständnis und Missverständnis in diesem Thema noch existieren. Und es ist immer so, als Jurist weiß man ja, die Juristerei, die Justiz und die Polizei sind ja häufig Nischenthemen. Und dass Sie heute Abend hier sind, zeigt, dass Sie sich auch für ein Nischenthema interessieren, was aber in unserem sozusagen Teil unseres Rechtsstaates ist. Und deshalb hat dieses Thema eben Gewicht. Und es ist nicht allein durch Sonntagsreden zu behandeln. Es gibt nichts anderes als Sonntagsreden zu diesem Thema, bisher in der Politik und leider auch zum Großen. Die Justiz redet ja nicht, die handelt ja. Okay, herzlichen Dank. Ich glaube, wir brauchen ein Konzept, was drei Dinge macht. Wir müssen sozusagen das Schlichtungswesen versuchen einzudämmen, wir müssen die da zugrunde liegende Kriminalität bekämpfen und wir müssen die Integration, so wie es hier in Ansätzen ist, fördern. Es muss ein Konzept auf drei Ebenen sein.
Zwei Sätze von mir dazu. Ich möchte mal Dank an alle, die mitgemacht haben, nicht nur die Vertreter auf dem Podium, sondern auch bei Ihnen. Alle haben was gelernt, da will ich mich nicht ausschließen. Ich habe gerade gehört, nicht alle Muslime wissen über die Scharia Bescheid. Ich behaupte mal, nicht alle Deutschen kennen das Grundgesetz so richtig. Und manche von Ihnen kennen möglicherweise auch das Buch von Herrn Wagner gar nicht so richtig. Das Defizit können Sie aufarbeiten. Draußen vor der Tür gibt es einen Büchertisch, den hat die Heinrich Halle Buchhandlung als unser Partner bei der heutigen Veranstaltung aufgebaut. Und Herr Wagner kann sich nicht nur das Buch da holen, sondern auch die Unterschrift von Herrn Wagner dazu. Greifen wir zu. Ansonsten können Sie einen schönen Heimweg und wenn Sie mögen, bis zur nächsten Woche von Essen kommen.